ARD Sounds.
Und jetzt, verehrte Hörerinnen und Hörer,
kein Mucks. Der Krimi-Podcast.
Jacqueline!
Herr Wirk.
Ich habe Angst.
Wo waren Sie?
Sie können mir nichts beweisen.
Ist das Ihre Hose?
Nein, doch.
Das ist nicht wahr!
Hallo? Ich habe nichts gemacht.
Jemand rief mich an.
Ich sage ja, ich hab's getan.
Ich bin in Behandlung.
Nein!
Was sagen Sie?
Ich kann es nicht!
Herbert.
Marion?
Aber Heinz ist tot.
Sie sind nicht Otto Schlünzel.
Nein, ich habe Tante Hedwig nicht erschossen.
Das ist alles.
Hallo?
Hallo.
Sie heißen
Otto Schlünzel.
Ich habe damit nichts zu tun.
Hallo?
Wer spricht denn da?
Gisela.
Kein Mucks, der Krimi-Podcast mit Bastian Pastewka am Mikrofon. Herzlich willkommen zu den Klassiker-Hörspielen, zu den Dampfradio-Krimis von damals, zu den schönsten Fundstücken aus den Funkhäusern. Jeden Donnerstag vorab in ARD Sounds.
Hallo, hier Tempel.
Und natürlich bringen wir in dieser Ausgabe das Ende unserer 72 Jahre alten Radioserie Paul Tempel und der Fall Jonathan.
Ich weiß, wer Jonathan ist.
Was?
Sie wissen, wer Jonathan ist?
Es ist soweit. Das Finale, in dem Paul Tempel auf spektakuläre Weise den mysteriösen Drahtzieher mit dem Tarnnamen enthüllt. Wer könnte es sein?
Also Paul, als du gestern Abend fort warst, habe ich eine Liste der verdächtigen Personen zusammengestellt.
Warum denn das?
Ach, ich war so konfus. Ich dachte, ich würde etwas klarer sehen, wenn ich es schwarz auf weiß vor mir hätte.
Aha.
Und ich habe 6 Namen untereinander auf einen Zettel geschrieben und daneben die verschiedenen...
6 Namen?
Ja.
Ja, das ist eine gute Idee, denn natürlich ist der große Unbekannte ein alter Bekannter. Das sind Paul und Steve Tempel, unser Ermittlerpärchen seit der ersten Folge, wie so oft in der ewigen Radioserie gespielt von Annemarie Cordes und René Deltgen. Einen ausführlichen Überblick über die vielen Abenteuer der Tempels, ob in Deutschland, in England und sogar in Norwegen, verschaffe ich Ihnen nach dem Hörspiel.
Wenn der Tote nicht Richard Ferguson ist, wer ist es dann und warum wurde er ermordet?
Wenn Sie mich so fragen, warum wurde Richard Ferguson ermordet?
Ja, der Fall Jonathan war kompliziert. Wenn Sie unsere letzten Kein-Mucks-Ausgaben mit den ersten 3 Teilen noch nicht gehört haben, dann würde ich Ihnen doch empfehlen, vorne anzufangen. Paul Tempel macht viel mehr Sinn, wenn man die Story mit ihren vielen Wendungen komplett kennt. Für alle anderen erzähle ich nun ein letztes Mal, was bisher geschah.
Paul? Was glaubst du eigentlich, was wirklich passiert ist?
Paul Tempel und seine Frau Steve ermitteln in Oxford. Neben der Leiche des erschossenen Studenten Richard Ferguson liegt eine Karte.
Amüsieren uns glänzend. Viele Grüße, Jonathan.
Doch wer ist dieser Jonathan?
Mein Name ist Dinah Nelson. Ich war eine Freundin von Richard Ferguson.
Was weiß Dinah Nelson?
Mein Name ist McIntosh.
Und warum behauptet McIntosh, dass Richard noch lebt?
Man hat den Ring vergessen.
Der zwielichtige Autoschieber Red Harris gibt Paul einen Tipp. Der Tote ist nicht Richard Ferguson, aber kurz darauf wird Harris ermordet.
Wissen Sie, was heute Morgen passiert ist?
Ja, Mrs. Ferguson, ich weiß. Sie haben Ihren Sohn gesehen.
Helen und Robert Ferguson bitten Paul um Hilfe.
Aber Temple, wenn Richard lebt, wer ist dann der Tote?
Das kann Inspektor Gerard klären.
Der Tote ist Max Wyman.
Sir Graham Forbes, Chef von Scotland Yard und Freund von Paul, hatte Max Wyman als Kontaktperson einsetzen wollen, doch...
Jemand hat sich als Wyman ausgegeben und versucht, Steve zu entführen.
Was?
Wer war der falsche Mann?
Mein Name ist Rudolf Charles. Ich bin ein Freund von Max Wyman.
Mr. Rudolf Charles, auch ein Bekannter von Richard, versucht, die Sache zu klären.
Max ist in Schottland und kommt nicht vor morgen Abend zurück.
Im Hotel trifft Paul schließlich auf die Journalistin Mavis Russell.
Ich weiß nicht, ob Ihnen bekannt ist, dass ich zu den verdächtigen Personen in diesem Falle gehöre. Die berüchtigte Mrs. Russell.
Sie kennt die Oxford-Gruppe um Richard Ferguson, Reggie McIntosh, Dinah Nelson und Rudolf Charles.
Sie glauben doch nicht, dass Richard Ferguson lebt.
Miss Russell hat einen Beweis für das Gegenteil.
Ich habe heute Nachmittag einen Brief bekommen. Von der Person, die ihn ermordet hat.
Dem unklaren Brief beigelegt ist der Siegelring, was wiederum Dinah Nelson völlig entsetzt. Und noch jemand gehört zu der Oxford-Clique, der seltsame Restaurantbesitzer Mark Elliott, der behauptet,
Richard Ferguson hat mich erpresst.
Inzwischen finden Paul, Steve, Sir Graham und Gerard heraus, dass sich in der ersten Jonathan-Karte geheime Codes versteckten. Es sind Kennnummern von gestohlenen Autos.
Hallo?
Hier ist Richard Ferguson.
Was?
Dann meldet sich plötzlich der quicklebendige Richard Ferguson. Er möchte von Paul seinen Siegelring haben. Das erste Treffen kommt nicht zustande. Auch beim zweiten Mal keine Spur von Richard. Die Feuerwehr kümmert sich um ein brennendes Auto mit einer Leiche darin.
Mr. Temple.
Sie kennen ihn, McIntosh?
Ja,
Es ist Richard Ferguson.
Und der Wachtmeister ergänzt:
Ferguson war bereits tot, bevor der Wagen brannte. Richard Ferguson ist erschossen worden.
Die Fergusons sind verzweifelt.
Warum ist unser Junge ermordet worden?
Dann entgeht die Journalistin Mavis Russell nur knapp einer Autobombe. Unterdessen bricht Dinah Nelson ihr Schweigen.
Wer ist Jonathan?
Ich weiß es wirklich nicht, Mr. Temple.
Dinah Nelson bricht zusammen, aber Reggie McIntosh und Rudolph Charles kümmern sich um sie. Als Paul und Steve sie in ihrer Wohnung wieder besuchen wollen, sind Nelson und McIntosh fort. Sie finden stattdessen den schwer verwundeten Rudolph Charles. Und an dieser Stelle geht es weiter. Das Finale. Gute Unterhaltung.
Nordwestdeutscher Rundfunk Köln.
Paul Temple und der Fall Jonathan. Ein Hörspiel von Francis Darbridge. Musik von Hans Jönsson. Sie hören heute den letzten Teil.
Man hat auf mich geschossen, Temple.
Weiter.
Und ich muss Ihnen was sagen, Temple.
Erzählen Sie doch.
Ja, es ist äußerst wichtig.
Sprechen Sie, Charles. Was ist es?
Ferguson ist der Ring.
Paul, was ist mit ihm?
Er ist tot, Steve.
Was hat er gesagt?
Er hat nur gesagt, Ferguson ist der Ring.
Ferguson ist der Ring? Was soll das bedeuten, Paul?
Ja, keine Ahnung, Steve, wenn nicht...
Wenn was, Liebling?
Pass auf, Steve.
Ja?
Geh runter zum Portier. Sag ihm nicht, was passiert ist, sondern bitte ihn nur, sofort heraufzukommen.
Ja, Paul.
Und du, während du den Portier holst, dann telefoniere ich mit Sir Graham.
Paul,
ja?
Glaubst du, dass Charles zurückgekommen ist, nachdem er uns im Hotel abgesetzt
hat? Ich glaube nur, dass du schnellstens nach unten gehen sollst, um den Portier zu holen, Liebling.
Herr Portier, mein Mann möchte Sie gerne einen Augenblick sprechen. In Miss Nelsons Wohnung, bitte.
Hatte ich mich geirrt, gnädige Frau?
Geirrt?
Ist Miss Nelson doch zu Hause?
Nein, sie ist nicht zu Hause, aber ich glaube, das Beste ist, Sie gehen rauf und sprechen mit meinem Mann.
Ist etwas passiert?
Mr. Temple wird Ihnen alles sagen.
Pardon, Mrs. Temple, ich vergaß ganz, eine Dame wartet auf Mr. Temple.
Danke.
Hallo, Mrs. Temple.
Nanu, Mrs. Russell, was ist los?
Nichts. Wo ist Ihr Mann, Mrs. Temple? Ich möchte ihn gern sprechen.
Es tut mir furchtbar leid, Mrs. Russell, im Augenblick ist er beschäftigt. Weshalb sind Sie zurückgekommen?
Ich dachte, ich...
Hat Sie die Sache so aufgeregt? Haben Sie doch Angst, selbst zu fahren?
Nein, keineswegs. Nein, das nicht, sondern ich habe es mir überlegt. Ich habe mich entschlossen...
Wozu haben Sie sich entschlossen?
Mrs. Temple, nach allem, was heute Abend passiert ist, glaube ich, dass ich Ihrem Mann ein oder zwei Dinge sagen muss.
Zum Beispiel?
Naja...
Sie können es ebenso gut mir sagen, Mrs. Russell.
Die Sache mit dem Ring war eine Lüge, Mrs. Temple. Der Ring ist mir nicht zugeschickt worden. Der Zettel war eine Fälschung. Ich habe ihn selbst geschrieben. Sehen Sie, ich hatte den Ring schon eine ganze Zeit. Richard hat ihn mir gegeben.
Richard hatte Ihnen den Ring gegeben?
Ja.
Wann?
Vor 2 bis 3 Monaten etwa. Ich hatte Richard übers Wochenende nach London mitgenommen. Wir waren bei Bekannten von mir in Chelsea. Wir gingen ins Theater, waren auf 1 oder 2 Partys. Kurzum, wir amüsierten uns großartig. Als wir dann zurückfuhren...
Ja?
Plötzlich küsste er mich und sagte, er wollte, dass ich seinen Siegelring hätte. Ich wollte ihn nicht nehmen. Ich wusste, dass es eine Geste von ihm war. Ein Teil seiner jungenhaften Schwärmerei für mich. Immerhin, Richard war ein empfindlicher Junge. Und ich wollte ihn nicht kränken und deshalb...
Haben Sie den Ring genommen?
Ja.
Und dann?
Als man den Mord entdeckt hat und jeder davon überzeugt war, dass der Tote Richard war, wurde furchtbar viel über den verschwundenen Ring geredet. Beinahe hätte ich der Polizei den Ring gebracht und alles erklärt, aber...
Warum haben Sie es nicht getan?
Naja, weil jeder zu glauben schien, dass der Täter den Ring gestohlen hatte. Man hatte mich ja bereits in Verdacht. Sie wissen ja, irgendjemand schickte Mr. und Mrs. Ferguson eine Zeitschrift mit einer Randbemerkung, in der ich für den Mord verantwortlich gemacht wurde.
Und Sie dachten, wenn Sie den Ring ablieferten, würde man daraus sofort die Schlussfolgerung ziehen, dass Sie in die Sache verwickelt sind?
Ja, Als ihr Mann später entdeckte, dass der Tote nicht Richard war, hieß es, der Täter hätte bei der Täuschung eine Kleinigkeit vergessen, nämlich...
Nämlich dem Toten den Ring aufzusetzen.
Ja. Ganz gleich, wie man die Sache ansieht. Ich war in jedem Fall in einer recht scheußlichen Lage. Natürlich wollte ich den Ring loswerden, wollte ihn der Polizei aushändigen. Für den Fall, dass es wichtig wäre. Aber ohne Risiko.
Und deshalb sind Sie auf den Gedanken gekommen, vorzugeben, man hätte Ihnen den Ring zugeschickt.
Ja. Mhm. Nachdem ich den Ring Ihrem Mann gegeben hatte, bin ich nach Hause gegangen. Und keine 15 Minuten später rief mich Richard an. Seine Stimme klang so verzweifelt und furchtbar unglücklich. Er sagte, er brauche den Ring. Es wäre äußerst wichtig, dass er ihn zurückbekäme. Ich antwortete ihm, dass ich ihn nicht mehr hätte und dass ich den Ring Ihrem Mann gegeben hätte.
Tja, ich verstehe.
Ich schwöre, dass es die Wahrheit ist, Mrs. Temple. Glauben Sie mir.
Ich glaube Ihnen, Mrs. Russell. Aber ich weiß nicht, ob mein Mann Ihnen glauben wird.
Es ist mir immer noch völlig unklar, weshalb McIntosh Sie angerufen hat und Sie bat, zurückzukommen.
Dafür gibt es zwei Erklärungen, Sir Graham. Entweder hat McIntosh die Wahrheit gesagt und Dinah Nelson wollte sich wirklich offen mit mir aussprechen oder...
Oder?
Oder McIntosh hatte Dinah überredet, mich für dumm zu verkaufen.
Na schön. Und wie erklären Sie es sich, dass weder Miss Nelson noch McIntosh in der Wohnung waren, als Sie kamen? Und wie passt Rudolf Charles in das Ganze?
Ich nehme an, dass McIntosh die Wohnung verlassen hat, nachdem er mit mir telefonierte. Wahrscheinlich hat Dinah ihn unter irgendeinem Vorwand weggeschickt. Und als McIntosh fort war, kam Rudolf Charles zurück.
Ja.
Ich fürchte, wir müssen entweder Miss Nelson oder Reggie McIntosh finden, um zu wissen, was passiert ist.
Und was halten Sie von dieser Geschichte von Mrs. Russell, Temple?
Klingt sehr wahrscheinlich. Schließlich hat sie mir den Ring gegeben und kurz darauf rief Richard mich an.
Und was beweist das?
Das beweist, dass der junge Ferguson sie angerufen hat, wie sie behauptet, und dass sie ihm gesagt haben muss, ich hätte den Ring.
Und weshalb bestand Richard Ferguson darauf, dass der Ring bei Mrs. Gulliver abgegeben werden sollte? Seine beste Chance wäre doch gewesen, sich den Ring direkt von Ihnen abzuholen.
Ich bin anderer Meinung. Er wusste genau, wenn er sich persönlich mit mir in Verbindung setzt, bestand die Möglichkeit, dass ich der Polizei einen Wink gebe und dass man ihn dann abfängt. Auf jeden Fall bin ich so gut wie sicher...
Entschuldigen Sie bitte, Sir.
Kommen Sie nur herein, Inspektor.
Haben Sie Glück gehabt?
McIntosh haben wir gefasst, Sir. Aber keine Spur von dem Mädchen. Sie wird wohl versuchen, in London unterzutauchen.
Haben Sie Scotland Yard benachrichtigt?
Natürlich, Mr. Temple. Wir kriegen sie schon. Es ist nur eine Frage der Zeit.
Wo haben Sie McIntosh gefunden?
Gefunden ist nicht das richtige Wort, Sir Graham. Er war einfach da.
Was meinen Sie damit?
Ja, wir machten ein paar Aufnahmen in Miss Nelsons Wohnung. Und Foster ging durch die übliche Fingerabdrucksroutine, als es klingelte. Und Mr. McIntosh stand vor der Tür.
Ach. War er überrascht, als er Sie sah?
Sehr sogar. Und noch mehr, als ich ihn mit auf die Polizeiwache nahm.
Haben Sie ihm etwas über Rudolf Charles gesagt, Inspektor?
Nein, nichts.
Welchen Eindruck macht er?
Na, anscheinend ist er sehr besorgt, Sir. Er fragt dauernd nach Mr. Temple.
Haben Sie den Revolver gefunden, Inspektor?
Nein, Mr. Temple. Wir haben die ganze Wohnung auf den Kopf gestellt. Kein Revolver.
Holen Sie McIntosh herein.
Bitte?
Naja. Hallo, McIntosh. Hatten wir nicht vor einer Stunde etwa eine Verabredung in Miss Nelsons Wohnung?
Mr. Temple, was bedeutet das hier zum Donnerwetter? Ich möchte wissen, was los ist.
Das möchten wir eben von Ihnen wissen, Mr. McIntosh.
Von mir?
Ja, passen Sie auf. Haben Sie mich angerufen? Haben Sie mir gesagt, Miss Nelson ginge es viel besser und Sie hätten sie endlich überredet, sich offen mit mir auszusprechen?
Das stimmt und sie wollte mit Ihnen sprechen, Mr. Temple, aber...
Aber?
Na, ich glaube, es ist besser, ich erzähle Ihnen alles der Reihe nach.
Das ist wirklich das Beste, McIntosh.
Nachdem Sie und Mrs. Temple mit Rudolf Charles die Wohnung verlassen hatten, hatte ich eine offene Aussprache mit Dinah. Ich riet ihr, dass es das Beste wäre, alles zu sagen, was sie über Richard Ferguson und über diesen sogenannten Jonathan weiß.
Ja, und?
Und zuerst wollte sie überhaupt nichts von meinem Vorschlag hören. Im Gegenteil, sie regte sich wieder furchtbar auf und ich dachte schon, ich müsste doch noch einen Arzt kommen lassen. Immerhin, ich ging in die Küche und machte ihr einen Kaffee. Als ich ins Schlafzimmer zurückkam, war sie ruhiger. Sie saß aufrecht im Bett und lächelte. Und dann sagte sie, sie hätte es sich überlegt und es wäre doch wohl das Beste, wenn sie mit Mr. Temple sprechen und ihm ihr Herz ausschütten würde. Ich war natürlich sehr froh darüber. Ich ging dann ins Wohnzimmer und rief sie, Mr. Temple, an.
Und dann?
Als ich ins Schlafzimmer zurückkam, klagte Dinah plötzlich über entsetzliche Kopfschmerzen und bat mich, ihr ein paar Aspirintabletten aus der Apotheke zu holen.
Na, und?
Die erste Apotheke war geschlossen. Ich musste um den ganzen Block herumgehen, bis fast zur Brücke. Ich nehme an, ich war ungefähr eine Viertelstunde unterwegs. Als ich in die Wohnung zurückkam, war deiner verschwunden.
Die Wohnung war leer?
Ja.
Ganz leer?
Naja, es war niemand drin.
Und was weiter?
Zuerst wusste ich nicht, was ich tun sollte. Sie mussten jeden Augenblick kommen und es merkwürdig finden, dass niemand da ist. Und dann fiel mir ein, dass deiner am Ende noch einen Selbstmordversuch unternehmen könnte. Ich rannte nach unten bis an den Fluss. Ich dachte, naja, ich brauche Ihnen ja nicht zu sagen, was ich dachte. Aber von deiner war nichts zu sehen. Ich ging in die Stadt, machte dann ein oder zwei Telefongespräche, suchte sie vergeblich im Treffpunkt. Dann ging ich zur Wohnung zurück.
Und als Sie zurückkamen, fanden Sie Inspektor Gerard anwesend.
Und zu meiner größten Überraschung. Ist deiner etwas zugestoßen, Mr. Temple?
So viel uns bekannt ist, nein. Abgesehen davon, dass sie verschwunden ist.
Aber warum war dann der Inspektor in der Wohnung? Warum haben seine Leute Aufnahmen
als
gemacht?
Als Sie das erste Mal in die Wohnung zurückkamen, McIntosh, nachdem Sie Aspirin geholt hatten, war da die Wohnung leer?
Ja, das habe ich Ihnen doch gesagt.
Es war niemand da, auch nicht Rudolf Charles zum Beispiel.
Charles? Nein, wieso?
Wenn das stimmt, was Sie uns sagen, McIntosh, dann muss Rudolf Charles gekommen sein, kurz nachdem Sie die Wohnung zum zweiten Mal verlassen hatten. Er war noch da, als Mr. und Mrs. Temple kamen.
Rudolf Charles?
Ja. Er ist erschossen worden.
Erschossen worden? Unmöglich. Das kann nicht sein. Sie wollen mir eine Falle stellen. Sie...
Charles ist tot. Erschossen. Und wenn Sie Charles nicht erschossen haben, muss es Miss Nelson getan haben.
In beiden Fällen müssen Sie die Leiche gesehen haben, als Sie in die Wohnung zurückkamen.
Ich wiederhole noch einmal, ich habe Charles nicht gesehen. Wenn ich ihn gesehen hätte, würde
Was
ich...
Was gibt's, Inspektor?
Wir haben Miss Nelson gefunden, Sir.
Wo?
Im Krankenhaus, Mr. Temple.
Was ist mit ihr?
Man hat sie vor einer halben Stunde aus der Themse gezogen.
Bitte leise und nicht aufregen, Mr. Temple. Miss Nelson ist noch sehr schwach.
Gut, Doktor.
Ich gebe Ihnen genau 5 Minuten.
Ich bleibe keine Sekunde länger, das verspreche ich Ihnen.
Ich lasse sonst niemanden zu ihr, Mr. Temple. Ganz gleichgültig, was Sir Graham sagt.
Ich verstehe, Doktor.
Beachten Sie bitte, was ich Ihnen gesagt habe.
Selbstverständlich, Doktor.
Wer ist da?
Hallo, Dinah.
Wer sind Sie?
Ich bin's, Temple.
Oh, Mr. Temple.
Ja, wie geht es Ihnen, Dinah?
Mir geht es schon viel besser als vorhin. Mr. Temple, tut mir so leid. Ich hätte es nicht tun sollen, aber...
Hören Sie, Dinah. Was ist heute Abend passiert? Haben Sie auf Rudolf Charles geschossen?
Ja, Mr. Temple. Ist er tot?
Ja, er ist tot.
Er kam in die Wohnung. Reggie war nicht mehr da. Ich hatte ihn gebeten, mir ein paar Aspirin zu holen. Charles arbeitete für Jonathan. Er war mit einer der Anführer. Er sagte mir, dass...
Ja, was sagte er?
Er sagte, Jonathan will, dass ich für ihn arbeite. Jetzt, wo Richard tot ist, soll ich seinen Platz einnehmen.
Mhm.
Wenn ich es nicht täte, würde er der Polizei sagen, dass ich Mrs. Russell verdächtigt habe.
Haben Sie Mrs. Russell verdächtigt?
Ja. Ich hatte Mr. und Mrs. Ferguson die Zeitschrift geschickt.
So.
Sehen Sie, ich war eifersüchtig auf Mavis. Ich dachte, sie wäre in Richard verliebt.
Ja, aber Dinah, als Sie Ihren ersten Selbstmordversuch machten, hinterließen Sie doch einen Zettel für Jonathan.
Ja, Jonathan hatte ja damals schon versucht, mich zu überreden, für ihn zu arbeiten. Der Besuch von Charles war nur noch...
Ach, war nur ein neuer Versuch, Ihre Meinung zu ändern.
Ja.
Sagen Sie, Dinah, weshalb wollte Richard Ferguson unbedingt den Siegelring zurückhaben?
Ja, Richard hatte den Ring vor ein paar Monaten Mavis Russell gegeben. Und damals wusste er noch nicht, wie wichtig der Ring war. Jonathan verlangte von ihm, dass er unter allen Umständen den Ring wieder herbeischafft. Richard erzählte mir die Sache und ich versprach ihm, ihm zu helfen. Deshalb war ich doch so überrascht, als Sie...
Als ich Ihnen den Ring zeigte?
Ja,
Ich schickte Richard durch Mrs. Gulliver eine Nachricht und sagte ihm, dass Sie den Ring hätten. Mhm. Deshalb hat er Sie ja angerufen.
Aha. Noch eine Frage, Dinah. Weshalb hat Mrs. Ferguson gesagt, ich sollte mich mit Ihnen in Verbindung setzen? Ich hatte den Eindruck, dass Sie sich nicht kennen.
Ich hatte Mrs. Ferguson vor einigen Tagen in London getroffen. Ich sagte ihr, dass ich ihr die Zeitschrift geschickt hätte. Sie hat wahrscheinlich angenommen, dass ich mehr über Richard weiß. Und darum hat sie Ihnen geraten, sich mit mir in Verbindung zu setzen.
Und was haben Sie getan, nachdem Sie Charles erschossen hatten?
Ich lief runter zum Fluss. Ich sah keinen anderen Ausweg mehr. Ich war so verzweifelt. Ich wusste, dass Jonathan mich nie mehr in Ruhe lassen würde.
Haben Sie McIntosh noch gesehen?
Nein.
Dinah, erinnern Sie sich daran, dass McIntosh mich angerufen hat? Er sagte am Telefon, es ginge Ihnen viel besser und Sie wollten mich sprechen.
Ja, das stimmt.
Das stimmt.
Es ging mir viel besser. Ich hatte nur noch starke Kopfschmerzen. Mhm. Aber abgesehen davon fühlte ich mich wohl,
bis Rudolf Charles zurückkam.
Ja.
Aha. Sie wissen, was ich Sie jetzt fragen werde, Dinah, nicht wahr?
Bitte nicht, Mr. Temple. Bitte.
Wer ist Jonathan?
Ich weiß es nicht.
Sie müssen es wissen, Dinah, oder?
Mr. Temple, bitte fragen Sie mich nicht.
Hören Sie, Dinah, ich bin sicher, ich weiß, wer Jonathan ist. Wenn Sie es mir jetzt sagen, bestätigen Sie mir nur, was ich schon weiß. Glauben Sie mir?
Nein.
Sie denken, ich blöffe nur, nicht wahr?
Ja, Mr. Temple.
Passen Sie auf, Dinah. Wir beide machen jetzt einen Kuhhandel. Ich erzähle Ihnen alles, was ich weiß. Ich sage Ihnen, weshalb Richard Ferguson ermordet wurde und wer der Mörder ist. Und ich sage Ihnen auch, wer Jonathan ist.
Und dann?
Wenn ich recht habe, dann bestätigen Sie es mir. Wenn ich Unrecht habe, na schön, dann gebe ich Ihnen mein Ehrenwort, keine Fragen mehr in der Jonathan-Sache zu stellen. Einverstanden?
Ja, Mr. Temple.
Gut, aber ganz ehrlich sein, Dinah.
Ja, ich verspreche es.
Schön. Fangen wir also ganz von vorne an. Max Wyman wurde von Richard Ferguson ermordet aus dem einfachen Grunde, weil...
Gnädige Frau?
Nein, danke. Willst du noch eine, Paul?
Nein, danke. Aber bitte bringen Sie uns noch etwas Butter.
Gern, Sir.
Dir scheint es ja heute Morgen ausgezeichnet zu gehen.
Jawohl, mir geht's auch ausgezeichnet.
Hast du irgendeinen besonderen Grund?
Oh ja, ich habe gestern Abend eine kleine Wette mit deiner Nelson gemacht und habe gewonnen. Und wenn ich gewinne, dann bin ich immer in bester Stimmung.
Ja, aber das wird nicht lange anhalten, wenn du deinen Ellenbogen in die Marmelade steckst.
Ach du meine Güte. Hallo, Ferguson.
Guten Morgen, Mrs. Temple.
Guten Morgen.
Störe ich Sie beim Frühstück?
Nein.
Keineswegs. Bitte setzen Sie sich, Ferguson.
Dankeschön. Helen und ich, wir fahren in einer Stunde nach London zurück.
So.
Ich wollte mich von Ihnen verabschieden.
Das ist nett. Wir fahren heute Nachmittag zurück. Wenn Sie glauben, dass wir Ihnen noch irgendwie behilflich sein können, Ferguson, dann rufen Sie mich doch an, ja?
Das ist sehr nett von Ihnen, Temple, aber wir haben uns entschlossen, nach Hause zu fahren.
Zurück in die Staaten?
Ja, wir haben es uns überlegt, Helen und ich. Wir sind beide zu dem Entschluss gekommen, dass es sinnlos ist, hier noch länger herumzuhängen. Was immer jetzt noch passiert, ändert doch nichts an der Tatsache, soweit es uns betrifft.
Ach, Sie meinen
was? Ich meine, Richard ist nicht mehr da, er ist tot. Alles Gerede, alle Nachforschungen, alle Theorien in der Welt können uns unseren Sohn nicht wiedergeben.
Tja.
Und das ist im Augenblick das einzig Wichtige für uns. Alles andere ist Nebensache.
Das kann ich verstehen.
Wie geht es Ihrer Frau?
Wesentlich besser. Wir haben uns gestern Abend ausgesprochen, Mrs. Temple. Wir haben verschiedene Dinge in Ordnung gebracht. Ich hoffe es jedenfalls.
Ja, was ist eigentlich gestern Abend passiert? Hat Elliot die Wahrheit gesagt?
Ja. Es gibt für alles eine ganz einfache Erklärung. Kurz nachdem Helen mich verlassen hatte, um ein paar Besorgungen zu machen, lief ihr eine gewisse Dinah Nelson über den Weg. Scheinbar war Dinah Nelson mit Richard sehr befreundet.
Da kannte also Ihre Frau Dinah Nelson?
Anscheinend ja, Mrs. Temple. Für mich war es eine Überraschung. Sie hatte Miss Nelson vor ein paar Tagen in London kennengelernt. Schön und gut. Miss Nelson und Helen sprachen miteinander und anscheinend muss Miss Nelson Helen bezüglich Richard die Augen geöffnet haben. Ehrlich gesagt, sie hat mehr oder weniger bestätigt, dass meine Meinung über ihn stimmte.
Miss Nelson hat ihrer Frau erzählt, dass Richard...
Sie sagte ihr, was ich bereits vermutete, dass Richard auf die schiefe Bahn gekommen war. Richard hat Mark Elliot erpresst und schon fast 2000 Pfund von ihm bekommen. Als Helen das erfuhr, war sie natürlich völlig außer sich. Sie ging sofort in den Treffpunkt...
Und bot Mr. Elliot einen Scheck über 1900 Pfund an.
Ja. Ich muss sagen, Elliot hat sich sehr anständig in der ganzen Sache verhalten.
Wissen Sie... Womit Ihr Sohn Elliot erpresst hat?
Ja, angeblich hatte Richard Briefe, die Elliot gehörten. Aber das ist Mr. Elliots Angelegenheit und nicht meine.
Haben Sie die Briefe gesehen?
Ja. Nachdem ich Helen gestern Abend abholte, gingen wir zu Mrs. Gullivers Wohnung und nahmen ein paar von Richards Sachen mit.
War jemand zu Hause?
Nein, aber ein Polizist war da. Er gab uns die Erlaubnis, ein paar Kleinigkeiten einzupacken. Wir fanden Mr. Elliots Briefe ganz unten in einer alten Kassette.
Haben Sie die Briefe noch?
Nein. Als wir feststellten, um welche Briefe es sich handelte, haben wir sie Mr. Elliot zurückgegeben.
Mhm. Und was war mit den 1900 Pfund?
Die hat er genommen. Ich bestand darauf.
Hier so. Kommt Mrs. Ferguson.
Hallo, Helen. Hallo. Ich verabschiede mich gerade von Mr. und Mrs. Temple.
Der Wagen wartet, Robert.
Okay. Was ist mit dem Gepäck?
Ist schon unten. Es wird gerade eingeladen.
Na dann, auf Wiedersehen, Mrs. Temple.
Auf Wiedersehen, Mrs. Ferguson.
Mr. Ferguson, wann fliegen Sie zurück?
Übermorgen, Mr. Temple.
Ach, kommen Sie doch morgen noch auf einen Sprung zu uns, ja? Zu einem kleinen Abschiedsdrink. Also, wir würden uns sehr freuen.
Sehr nett, Mr. Temple, aber ich fürchte, wir haben morgen noch viel zu tun.
Ich bitte Sie, zu einem Drink finden Sie immer noch Zeit, ja? Sagen wir um 12:30?
Ja, aber...
Okay, 12:30, abgemacht, bis morgen also.
Abgemacht.
Au revoir, Mrs. Temple.
Auf Wiedersehen, Mrs. Ferguson, bis morgen.
Willst du wirklich keinen Kaffee mehr, Steve?
Nein, danke. Paul?
Mhm.
Mir ist etwas eingefallen.
Ja, und das wäre?
Ich weiß nicht warum, aber Mr. Ferguson gefällt mir nicht.
Allmächtiger, also Frauen sind außergewöhnlich.
Was heißt das, Frauen sind außergewöhnlich?
Gib mir bitte den Toast rüber.
Hör mal, Paul.
Den Toast,
der Toast
bitte,
kann
lieben.
Warten. Was meinst du damit, Frauen sind außergewöhnlich? Hello, Sir Graham.
Ich scheine ja sehr vergnügt zu sein, Temple.
Ja, bin ich auch, Sir Graham.
Lacht über seinen eigenen Witz. Noch dazu ein furchtbar dumm. Ich sagte, dass mir Mr. Ferguson nicht gefällt
gut,
und
Liebe,
er hat...
Schon gut, ganz recht. Und ich sagte daraufhin schlicht und einfach, dass Frauen außergewöhnlich sind. Und sie sind außergewöhnlich, stimmt, Sir Graham?
Versuchen Sie nicht, mich auch noch reinzuziehen. Ich bin streng neutral.
Setzen Sie sich, Sir Graham.
Danke.
Aber eine Tasse Kaffee?
Nein, danke, Temple. Steve,
ja?
Bitte sehen Sie sich diese Aufnahmen einmal genau an.
Was sind das für Aufnahmen, Sir Graham?
Haben Sie diesen Mann schon einmal gesehen?
Ja, natürlich. Hier, Paul.
Zeig. Ja, das ist doch der Mann, der sich als Max Wyman ausgegeben hat.
Ja.
Damals war er allerdings glatt rasiert, aber das, ja, das ist er.
Sind Sie sicher?
Kein Zweifel. Ja, das ist der Mann. Hundertprozentig.
Ausgezeichnet. Und was ist mit diesem Mann hier?
Das ist doch der Bursche, der uns bei Mrs. Gulliver reingelassen hat. Der mit dem Staubsauger, Steve. Weißt du, der sagte, er wäre vom Haushaltsdienst oder
ja,
so.
Ja, richtig. Ja, ich glaube, du hast recht, Paul.
Sind Sie sicher, Temple?
Ja, ganz sicher, Sir Graham.
Sehr gut. Wir haben Sie heute Morgen gefasst.
Alle beide?
Ja. Aber wenn wir wollen, können wir auch schnell arbeiten, Temple.
Das weiß ich, Sir Graham.
Nun, ich kenne die Einzelheiten noch nicht. Vor etwa einer Stunde rief mich Gerard an. Man hat sie in einer Vergnügungshalle in der Nähe von Tottenham Court gefasst.
Beide zusammen?
Ja.
Wer sind Sie, Sir Graham?
Dieser hier, der sich als Max Wyman ausgegeben hat, ist ein Schwindler. James heißt er, Ed James. Hat gute Manieren, ist ein erstklassiger Fahrer. In einem der letzten Monte Carlo-Rennen hat er sehr gut abgeschnitten.
Ach, und der andere?
Das ist Clegley, ein ganz anderer Typ, ein verschlagener, gerissener Lump. Wir haben dem Burschen schon lange etwas anhängen wollen. Nebenbei war er ein Freund von Red Harris.
Wer, Clegley?
Ja.
Sir Graham, glauben Sie, dass Red Harris, Ed James und dieser Clegley für Jonathan gearbeitet haben?
Ja. Mhm. Jonathan war, und wahrscheinlich ist er es auch jetzt noch, der Haupträdelsführer eines Autoschieberringes. Meiner Meinung nach haben Leute wie James und Clegley die Wagen gestohlen und...
Ja, und Leute wie Red Harris haben sie dann an den Mann gebracht.
Ja.
Warum haben sie aber dann Red Harris umgebracht? Er muss doch eine ziemlich wichtige Rolle in der Organisation gespielt haben.
Wahrscheinlich hat jemand Jonathan verraten, dass ich mich mit Red Harris in Verbindung gesetzt habe.
Wahrscheinlich haben Sie gewusst, dass Red Ihnen einen Gefallen schuldig war und man wollte kein Risiko eingehen.
Und wie passt der junge Ferguson da hinein?
Ich glaube, dass Richard Ferguson die Rolle des Verbindungsmannes für Jonathan spielte. Mit anderen Worten, es war seine Aufgabe, dafür zu sorgen, dass die gestohlenen Wagen...
Dass die Wagen auch wirklich der Organisation übergeben und nicht auf eigene Faust verschoben wurden.
Richtig.
Das erklärt dann auch die Karte, die er von Jonathan bekommen hat.
Ja. Die Karte gab ihm beide Nummern an. Die alte richtige und die neue falsche Nummer. Das heißt also...
Was gibt's?
Entschuldigen Sie bitte, Sir.
Ja?
Ein Mr. Elliot möchte Sie sprechen, Mr. Temple.
Mr. Elliot?
Ja, Sir. Er wartet in der Hotelhalle.
Gut, ich komme gleich.
Danke, Sir.
Ich bin gespannt, was Elliot will. Ich treffe dich dann oben, Liebling. Ja,
ist gut, Paul.
Hast du schon alles gepackt?
Nein, aber bis du kommst, bin ich fertig.
Wann fahren Sie, Temple?
Nicht vor heute Nachmittag, Sir Graham. Ich denke so gegen 3 Uhr.
Großartig, dann können Sie mich mitnehmen.
Einverstanden. Sollen wir Sie von der Polizeiwache abholen?
Nein, ich bin hier im Hotel, Temple.
Gut. Ach, dabei fällt mir ein, Sir Graham. Haben Sie mit den Leuten im Krankenhaus darüber gesprochen, dass...
Ja. Das war nicht ganz einfach.
Mhm. Ja, das kann ich mir denken.
Immerhin. Alles in Ordnung.
Alles in Ordnung? Gut, ausgezeichnet.
So, ich gehe jetzt packen, Paul.
Ist gut, Steve. Und ich sehe mal nach, was Elliot von mir will.
Auf Wiedersehen, Sir Graham.
Wiedersehen, Steve. Bis heute Nachmittag. Hallo, Elliot. Tut mir leid, dass ich Sie habe warten lassen.
Mach nichts, Temple. Ich hoffe, ich habe Sie nicht beim Frühstück gestört.
Nein, wir waren gerade fertig. Sie sind sehr früh unterwegs heute Morgen.
Ja, ich muss auf einen Sprung nach London rüber. Ich habe eine Verabredung heute Mittag.
So, dann will ich Sie nicht aufhalten. Also, was wünschen Sie?
Ich hatte Ihnen doch erzählt, dass Richard Ferguson mich erpresst hat mit ein paar alten Briefen von mir.
Ja, ich weiß.
Naja, sehen Sie, Temple, wenn Sie den Mörder Richard Fergusons kriegen... Bedeutet das dann, dass ich die ganze Geschichte vor Gericht wiederholen muss?
Dass Richard Ferguson Sie erpresst hat?
Ja.
Das hängt ganz davon ab, wer Richard Ferguson ermordet hat und was das Motiv der Tat war. Es ist gut möglich, dass das Gericht Sie überhaupt nicht vorlädt, Mr. Elliot.
Na, dann wäre ich ja zufrieden.
Ja, Sie machen aber gar kein zufriedenes Gesicht.
Temple, wenn irgendjemand behaupten sollte, vor Gericht oder sonst wo, dass ich einen Grund gehabt hätte, Ferguson umzubringen, dann werde ich alles abstreiten. Trotz allem, was ich Ihnen bis jetzt gesagt habe, werde ich alles abstreiten.
Dann hat Ferguson also die Wahrheit gesagt.
Was meinen Sie damit?
Sie haben Ihre Briefe zurückbekommen, nicht wahr, Elliot?
Ja.
Na also, wenn Sie die Briefe zurückhaben, sehe ich keinen Grund, weshalb Sie sich Gedanken machen.
Wenn nicht
was?
Wenn nicht die Polizei versagt und den Täter nicht findet und mich dafür als Sündenbock festnagelt.
Zuerst mal, Elliot, wenn die Polizei den Täter nicht findet, nagelt man Sie deshalb noch lange nicht als Sündenbock fest. Und zweitens habe ich den Verdacht, dass die Polizei bereits weiß, wer Ferguson ermordet hat.
So?
Es tut mir leid, Elliot, aber Sie müssen mich jetzt entschuldigen. Ich habe noch ziemlich viel zu tun. Ich fahre heute Nachmittag nach London zurück.
Gut, Mr. Temple. Ja, übrigens, diese Sache mit Dinah Nelson hat mir furchtbar leid getan.
Ja, es war scheußlich. Und ich bezweifle stark, ob sie es überstehen wird.
Was dann, überstehen? Ja, wissen Sie es denn noch nicht?
Was soll ich wissen?
Miss Nelson ist tot.
Ach.
Ja, vor etwa einer halben Stunde habe ich im Krankenhaus angerufen. Sie ist heute Morgen gestorben.
So. Das tut mir leid.
Sagen Sie, Temple, hat Sie irgendjemand gestern Abend noch gesehen?
Nein, es war ja völlig ausgeschlossen.
Sie war bewusstlos. Ja. Jetzt muss ich aber wirklich gehen. Ach, noch etwas, Elliot. Ja? Wie lange bleiben Sie in London?
2 bis 3 Tage.
Ja, ich würde mich freuen, wenn wir uns mal wiedersehen. Besuchen Sie uns doch mal. Meine Adresse finden Sie im Telefonbuch.
Vielen Dank.
Übrigens, morgen kommen ein paar Freunde zu mir, zu einem Drink, so gegen Mittag. Kommen Sie doch mal einen Sprung zu uns.
Sehr gern, Temple.
Fein, abgemacht. Also, bis morgen dann. Wiedersehen, Elliot.
Bis morgen, auf Wiedersehen.
Geschüttelt, Paul.
Ja?
Ja, wirklich, das genügt.
Ihr Glas bitte, Mrs. Ferguson?
Nein, nichts mehr für mich, Mr. Temple.
Oh.
Nein, 2 ist mein Höchstmaß.
Aber das ist doch Unsinn. Charlie!
Bitte, Sir?
Wir brauchen noch eine Flasche.
Eine Flasche?
Flasche Gin, ja?
Okay.
Ich glaube, es steht noch eine in der Küche, Charlie.
Okay, ich sehe nach, Mrs. Temple.
Ja, gut.
Sie, Mr. Ferguson?
Na schön, aber nur ein halbes Glas.
Ein halbes Glas, schön. Steve, du?
Ja, bitte, Liebling.
Gut. So, bitte, zum Wohle.
Danke.
Prost.
Prost. Mr. Temple.
Ja, Mrs. Ferguson?
Ich wollte Ihnen noch etwas sagen,
ja?
Bevor
wir wollten Ihnen beide noch etwas sagen, Mr. Temple. Ich bin vor ein paar Tagen etwas grob geworden, als Sir Graham uns verhörte, aber nun
wir
ja,
möchten nicht, dass Sie uns für undankbar halten.
Undankbar? Wieso?
Sie haben sich sehr für diesen Fall interessiert, Temple.
Ja,
und
ja,
wenn Sie auch nichts herausbekommen haben, so bedeutet das noch lange nicht...
Einen Augenblick mal, Mr. Ferguson. Was für ein Resultat haben Sie denn erwartet?
Na ja.
Wir hatten gehofft, Sie würden herausfinden, wer Richard ermordet hat, Mr. Temple.
Ich weiß, wer Richard ermordet hat.
Was?
Ja.
Sagen Sie, soll das ein Scherz sein?
Oh nein. Außerdem weiß ich, weshalb Richard den Siegelring haben wollte. Wer Red Harris ermordet hat. Warum die Leiche von Max Wyman im Zimmer ihres Sohnes gefunden wurde. Und?
Und? Und was, Mr. Temple?
Und ich weiß, wer Jonathan ist.
Was?
Sie wissen, wer Jonathan ist?
Ja.
Sie wissen es wirklich?
Temple, ist das Ihr Ernst?
Mein voller Ernst, Ferguson. Tatsache ist, dass ich Jonathan heute eingeladen habe. Hierher, in meine Wohnung.
Ist das denn wirklich wahr?
Ja. Entschuldigen Sie, Sir.
Ja, Charlie, was gibt's?
Mr. McIntosh ist eben gekommen.
Hallo, Mr. McIntosh. Kommen Sie nur herein.
Hallo, Mr. Temple. Ich habe Ihre Zeilen heute Morgen bekommen.
Und freut mich sehr, Sie zu sehen. Freut mich ganz außerordentlich. Schon gut, Charlie, ist gut. Vergiss aber nicht die Flasche Gin.
Okay, ich bringe sie sofort, Sir.
Sie kennen doch meine Frau McIntosh.
Natürlich. Wie geht's, Mrs. Temple?
Danke, Mr. McIntosh.
Ich will nicht unhöflich sein, Mr. Temple, aber Sie sind uns eine Erklärung schuldig.
Eine Erklärung?
Ja. Kurz bevor Mr. McIntosh kam, stellten Sie eine recht erstaunliche Behauptung auf. Sie sagten...
Oh, ich bitte vielmals um Entschuldigung. McIntosh, kennen Sie Mr. und Mrs. Ferguson?
Nein. Ich glaube nicht, dass wir uns schon mal getroffen haben.
Mr. Temple, bitte. Haben Sie uns eben die Wahrheit gesagt? Wissen Sie denn wirklich, wer?
Mr. Temple?
Ja, Charlie?
Mr. Elliot ist hier.
So, kommen Sie nur herein, Elliot. Wir haben auf Sie gewartet.
Guten Morgen.
Guten Morgen.
Tut mir leid, dass ich so spät komme. Hallo, Ferguson. Guten Morgen, Mrs. Ferguson.
Guten Morgen.
Elliot, ich glaube, Sie kennen Mr. McIntosh.
Ja, wir kennen uns. Die Sache... Mit Ihrer Schwägerin hat mir aufrichtig leid getan, McIntosh, eine furchtbare Geschichte.
Temple, ich will nicht unhöflich sein.
Das haben Sie schon mal gesagt, Mr. Ferguson.
Ist irgendetwas passiert?
Stören wir, Mr. Temple?
Kurz bevor Sie und Mr.
Elliot.
Mr. Elliot kamen, stellte Mr. Temple eine Behauptung auf. Eine ganz außergewöhnliche Behauptung. Wir wünschen eine Erklärung.
Wir bestehen darauf.
Was haben Sie denn gesagt, Temple?
Ja, was haben Sie behauptet?
Erzählen Sie es doch, Ferguson.
Mr. Temple sagte, dass er weiß, wer Richard ermordet hat.
Was? Stimmt das?
Nicht nur das. Er behauptet ferner, er weiß, wer Jonathan ist. Und dass Jonathan hierher kommt, in diese Wohnung. Und zwar heute Morgen.
Ja, haben Sie das wirklich gesagt, Temple?
Ist das wahr, Mr. Temple?
Setzen Sie sich, Elliot. Sie auch, McIntosh. Ich glaube, das Beste ist, wenn ich ganz von vorn anfange. Es wird nicht sehr angenehm sein, sofern es Sie und Ihre Frau betrifft, Ferguson.
Ist schon gut, Temple. Auf unsere Gefühle brauchen Sie gar keine Rücksicht zu nehmen. Fangen Sie schon an.
Gut. Seit einiger Zeit, genauer gesagt, seit Kriegsende, gibt es in diesem Land eine Clique oder, wenn Sie lieber wollen, eine Organisation, die mit gestohlenen Wagen handelt. Ich brauche Ihnen nicht zu sagen, dass heutzutage ein Wagen ein ziemlich wertvoller Gegenstand ist.
Weiter.
Das Oberhaupt dieser Clique ist ein Mann, der Jonathan heißt. Richard Ferguson arbeitete für ihn. Eines Tages entschloss Richard sich jedoch, aus Gründen, die wir noch nicht kennen, nicht mehr mitzumachen. Natürlich wusste er genau, dass es zwecklos war, mit Jonathan darüber zu sprechen. Und deshalb beschloss er...
Sie meinen, deshalb beschloss er, Max Wyman zu ermorden, um bei Jonathan und allen anderen Beteiligten den Eindruck zu erwecken, er, Ferguson selbst, wäre der Ermordete.
Richtig. Er wusste, dass zwischen ihm und Wyman eine große Ähnlichkeit bestand. Und er war so gut wie sicher, dass ihm dieser Trick gelingen würde, vorausgesetzt, er machte die Leiche unkenntlich, zog ihr einen seiner Anzüge an, fälschte die Fingerabdrücke und so weiter. Er lud Wyman auf sein Zimmer ein. Naja, das Weitere wissen Sie ja. Leider vergaß Richard jedoch...
den Siegelring.
Wieso? Was ist mit dem Siegelring?
Er vergaß dem Toten den Siegelring aufzusetzen. So war es doch, nicht wahr?
Ich muss Sie leider enttäuschen.
So?
Ja, McIntosh. Richard hatte den Ring überhaupt nicht mehr. Er hatte ihn Mrs. Russell gegeben. Aber eine große Anzahl Leute dachte genau wie Sie, McIntosh. Red Harris zum Beispiel war einer von ihnen. Nur, dass Red außerdem glaubte, Jonathan hätte Richard geholfen, Wyman zu ermorden. Und sie beide wären für den vergessenen Ring verantwortlich zu machen.
Das ist ja alles sehr interessant, Töppel. Aber vor wenigen Augenblicken haben Sie gesagt, Sie wüssten, wer Jonathan ist. Und
das weiß ich auch, Mr. Ferguson. Er befindet sich hier im Zimmer.
Jonathan?
Ja.
Was?
Das ist doch nicht Ihr Ernst, Tempel.
Das ist unmöglich.
Warum sehen Sie mich so eigentümlich an? Sie glauben doch nicht, dass ich Jonathan bin?
Sind Sie denn nicht Jonathan, Mr. McIntosh? Wirklich nicht?
Aber wie Sie wollen!
Pass auf, Paul, pass auf!
Hände hoch! Alle zurück!
Legen Sie den Revolver weg, McIntosh! Haben Sie gehört? Legen
Sie... Ich warne Sie, Temple, noch einen Schritt und...
Paul, nicht!
Stellen Sie sich neben Ferguson.
Tut mir leid, Mr. Temple, dass es so lange gedauert hat, aber es war nicht so einfach, die Flasche Gin zu finden.
Lassen Sie die Flasche fallen.
Nanu? Was ist denn los?
Haben Sie gehört, was ich sage? Lassen Sie die Flasche fallen!
Lassen Sie sie fallen, Charlie!
Stellen Sie sich jetzt neben Mrs. Temple. Los!
Tu, was er sagt, Charlie!
Los, ein bisschen Bewegung!
Okay.
Und jetzt warne ich Sie. Die geringste Bewegung und ich schieße.
Was wollen Sie denn von uns?
Wo ist Ihr Wohnungsschlüssel, Temple?
Hier.
Geben Sie ihn Ihrer Frau.
Hier, Steve, bitte.
Kommen Sie mit bis zur Tür, Mrs. Temple. Okay. Jetzt geben Sie mir den Schlüssel und gehen Sie ins Zimmer zurück.
Sie sind ein Narr, McIntosh. Glauben Sie etwa, dass Sie damit durchkommen?
Abwarten, Mr. Temple. Nur abwarten.
Wir sind eingeschlossen.
Er hat abgeschlossen, Mr. Temple.
Na und was jetzt?
Wir müssen sofort die Polizei holen. Tu doch endlich was, Liebling, schnell.
Am besten ist, wir brechen die Tür auf, sonst gewinnt er einen viel zu großen
Vorsprung. Augenblick, McIntosh kommt nicht weit. Sir Graham ist unten mit Inspektor Gerard und halb Scotland Yard. Er kann von Glück sagen, wenn er überhaupt bis zur Haustür kommt.
Paul, hörst du?
Es kommt jemand.
Oh, ich möchte wissen, was passiert ist, Paul.
Glauben Sie, dass da jemand erschossen hat?
Wer ist da?
Ich bin Stable. Hobbs.
Sir Graham, Gott sei Dank.
Haben Sie ihn gefasst?
Was ist, Sir Graham?
Augenblick, Stable.
Da kommt der Inspektor.
Na?
Er ist tot, Sir.
Wer? McIntosh?
Ja. Er hat sich erschossen.
Kann ich bitte Mr. Elliot sprechen?
Mr. Mark Elliot?
Ja, bitte.
Wer spricht bitte?
Mrs. Temple.
Einen Augenblick bitte.
Hallo?
Mrs. Temple ist am Apparat.
Ja, vielen Dank.
Hallo.
Guten Morgen, Mrs. Temple.
Guten Morgen, Mr. Elliot. Ich hoffe, ich habe Sie nicht gestört.
Keineswegs. Ich bin schon seit Stunden auf. Im Augenblick habe ich gerade die Zeitungen gelesen. Anscheinend steht noch nichts drin über McIntosh.
Nein, soviel ich weiß, hält die Polizei die Veröffentlichung zurück aus naheliegenden Gründen.
Ja, das kann mir nur recht sein.
Ja.
Und ich wette, Ferguson ist es auch lieber so.
Ich hätte Sie so gerne gesprochen, Mr. Elliot. Können wir uns heute irgendwann treffen?
Selbstverständlich, Mrs. Temple. Ich stehe Ihnen zur Verfügung.
Wann passt es Ihnen denn? Ich weiß, Sie sind ein vielbeschäftigter Mann.
Ja, ich habe eine Verabredung um 5. Warten Sie, sagen wir 3:30.
3:30 ist großartig. Wollen wir dann zusammen Tee trinken?
Ja, ja, eine glänzende Idee.
Fein, dann treffe ich Sie also im Ritz in der Hall um 3:30.
Gut, Mrs. Temple.
Sie sind sehr liebenswürdig.
Nicht im geringsten. Weshalb wollen Sie mich übrigens sprechen, Mrs. Temple?
Das verrate ich Ihnen heute Nachmittag, Mr. Elliot. Auf Wiedersehen.
Gut gemacht, Steve. Blendend.
War meine Stimme sehr verlockend?
Liebling, du warst eine Sirene, die perfekte Mata Hari. Also genau so, wie ich es haben wollte. Können wir uns heute irgendwann treffen? Was hat er gesagt?
Wir trinken heute Nachmittag zusammen Tee. Aber frag mich bitte nicht, warum?
Ach so, ich instruiere dich später, Steve. Nur keine Bange.
Was heißt hier instruieren? Man könnte ja bald glauben, ich würde auf einen Raubzug ausgeschickt.
Wirst du auch, Liebling. Du sollst die Festung stürmen.
Also, was ist eigentlich heute mit dir los, Paul? Die halbe Nacht bist du unterwegs gewesen und trotzdem machst du...
Pass auf.
Ja. Ja, was gibt's, Charlie?
Sir Graham Forbes ist gekommen, gnädige Frau.
Danke.
Kommen Sie herein, Sir Graham. Herein in die gute Stube.
Hallo, Temple. Guten Morgen, Steve.
Guten Morgen, Sir Graham.
Na und?
Ich glaube, Sie haben sich geirrt, Temple.
Das glaube ich nicht.
Es sieht aber so aus. Ehrlich gesagt, ich mache mir Sorgen. Haben Sie Mrs. Russell angerufen?
Ich war bei ihr.
Sie waren bei ihr? Wann?
Noch heute Nacht.
Paul ist heute nach Oxford rübergefahren, Sir Graham. Er ist erst heute Morgen nach 4:30 zurückgekommen.
Was hat Mrs. Russell gesagt?
Ich habe meine Karten offen auf den Tisch gelegt und ihr klipp und klar erklärt... Entschuldigen Sie bitte. Hallo?
Hallo? Mr. Temple?
Ah, hallo, Mrs. Russell. Hier ist Paul Temple. Ich habe auf Ihren Anruf gewartet.
Ich habe getan, um was Sie mich gebeten haben, Mr. Temple.
Und?
Wir haben uns verabredet. Heute Nachmittag 5:00.
Gut. Hat er noch irgendetwas gesagt?
Nein. Er hat sich nicht festgelegt. Aber ich glaube, er ist interessiert.
Ich danke Ihnen, Mrs. Russell.
Muss ich die Verabredung einhalten?
Nein, das brauchen Sie nicht. Wir gehen für Sie hin. Aber nochmals vielen Dank.
Oh, Mr. Temple?
Ja?
Ich fahre für 2 bis 3 Wochen weg, wenn Sie mich brauchen sollten.
Keine Angst, Mrs. Russell. Wenn wir Sie brauchen sollten, finden wir Sie schon.
Auf Wiedersehen, Mr. Temple. Und vielen Dank für alles.
Auf Wiedersehen.
Na?
Er hat sich mit dir für heute Nachmittag 5:00 verabredet.
Paul, Mr. Elliot ist 5:00 verabredet.
Wirklich? Ach, was für ein Zufall. Pass auf, Steve. Wenn du dich heute Nachmittag mit Mr. Elliot triffst...
Natürlich ist es viel praktischer, wenn man sich grundsätzlich an eine Farbe hält. Und andererseits, darüber sind wir uns ja alle im Klaren, es ist furchtbar eintönig. Ich erinnere mich noch gut an ein Jahr, wo ich nichts anderes als grau gestreift getragen habe. Schmale Streifen, breite Streifen, längs gestreift, quer gestreift, Woche für Woche. Am Ende der Saison konnte ich einfach keinen grauen Streifen mehr sehen. Sie hatten mich nahezu um den Verstand gebracht.
Ja, das glaube ich Ihnen gern. Darf ich Ihnen noch etwas Gebäck anbieten, Mrs.
Temple?
Nein,
vielen Dank.
Oder vielleicht eine Tasse Tee?
Nein, danke.
Du meine Güte, es ist ja schon 4:30.
4:30? So spät? Mein Gott, ich habe wahrscheinlich wieder geredet wie ein Wasserfall, nicht wahr? Und nur über Kleider. Typisch, Frau. Entschuldigen Sie, ich bin überzeugt, dass ich Sie zu Tode gelangweilt habe, Mr. Elliot.
Nein, nein. Im Gegenteil, aber sagen Sie, Mrs. Temple, weshalb wollten Sie mich eigentlich sprechen?
Ach ja, natürlich. Wie dumm von mir. Wissen Sie, beinahe hätte ich es noch vergessen. Mein Mann hatte mich gebeten, Ihnen etwas auszurichten. Es tut ihm sehr leid, dass er nicht persönlich kommen kann, aber er hat 3:30 eine Verabredung und die nächste 5:00 und es war daher ganz unmöglich. Übrigens, sind Sie nicht auch 5:00 verabredet?
Ja, Mrs. Temple.
Oh, ich hoffe, Sie kommen meinetwegen nicht zu spät.
Nein, ich habe noch genug Zeit. Mrs. Temple, Sie verschweigen mir immer noch...
Was verschweige ich Ihnen?
Weshalb Sie mich sprechen wollten.
Ja, das habe ich Ihnen doch gesagt, gerade eben. Mein Mann hatte mich gebeten, Ihnen etwas auszurichten.
Ja, aber was denn?
Oh, ja, natürlich. Er sagte, bestell Mr. Elliot, das Spiel ist aus.
Das Spiel ist aus?
Ja.
Was soll das heißen?
Das kann ich Ihnen nicht verraten, Mr. Elliot. Paul hatte mich nur gebeten, Ihnen diese Nachricht zu bringen.
Hat Ihr Mann Ihnen sonst noch etwas gesagt?
Nein. Außer, dass er natürlich darauf bestand, dass ich hier unten im Ritz mit Ihnen Tee trinken sollte und nicht auf Ihrem Zimmer. Aber das war nur, weil er wusste, Sie haben ein Telefon auf Ihrem Zimmer. Und er will nicht, dass Sie telefonieren.
Er will nicht, dass ich telefoniere?
Nein.
Tut mir leid, Mrs. Temple, aber das verstehe ich einfach nicht.
Sehen Sie, Paul, mein Mann dachte, wenn Sie unseren Freund sehen, würden Sie vielleicht telefonieren wollen. Und das wollte er vermeiden.
Unseren Freund? Von wem reden Sie eigentlich?
Unseren Freund da drüben natürlich. Da, in der Ecke.
Wo?
Aber Mr. Elliot, sehen Sie doch hin, da in der Ecke, neben dem Pfeiler.
Das ist ja McIntosh.
Ja, ganz recht.
McIntosh?
Ja.
Aber ich dachte, McIntosh ist tot.
Wer hat Ihnen das gesagt?
Er hat sich doch erschossen. Ich selber habe doch den Schuss gehört. Ich weiß doch...
Sie haben den Schuss gehört? Ach ja, natürlich. Wir alle haben ja den Schuss gehört. Aber man kann sich ja nicht gut mit einer Platzpatrone erschießen. Nicht wahr, Mr. Elliot?
Wollen Sie damit sagen, dass das Ganze eine abgemachte Sache war und man McIntosh vorgeschrieben hat, was er tun sollte? Mrs. Temple... Was weiß Ihr Mann?
Eine ganze Menge. Er erzählt mir natürlich nicht alles. Sie wissen doch, wie die Ehemänner sind.
Hören Sie zu, Mrs. Temple.
Lassen Sie mich doch los.
Sagen Sie mir klipp und klar, was das alles bedeutet. Weshalb sind Sie heute Nachmittag gekommen und weshalb sind Sie...
Entschuldigen Sie bitte, Mr. Elliot?
Wer sind Sie? Was wollen Sie von mir?
Ich bin Inspektor Gerard von Scotland Yard und dies ist Sergeant Brown.
Und?
Wir haben einen Haftbefehl für Sie, Mr. Elliot.
Einen Haftbefehl? Für mich?
Jawohl, Sir.
Es sieht so aus, als ob Sie in der nächsten Zeit grau gestreift tragen werden, Mr. Elliot.
Guten Tag.
Guten Tag, mein Herr.
Ich glaube, Mr. und Mrs. Ferguson wohnen bei Ihnen.
Ganz recht, Sir. Appartement 103.
Würden Sie bitte anrufen und sagen, dass Mrs. Russell in der Hall wartet?
Mrs. Russell?
Ja.
Aber meine Herren...
Mein Name ist Forbes. Sir Graham Forbes. Dieser Herr ist Paul Temple. Dies ist Inspektor Gerard, Sergeant Brown.
Oh, Scotland Yard. Ich werde lieber den Geschäftsführer rufen für den
Nicht
Fall.
Nicht notwendig. Ich bitte Sie lediglich...
Bitte sprechen Sie mit Mr. Milson, Sir.
Nein, rufen Sie Mr. Ferguson an und sagen Sie, dass Mrs. Russell gekommen ist. Das ist alles.
Wie Sie wünschen. Appartement 103, bitte.
Na, was ist?
Es meldet sich niemand, Sir.
Warten Sie noch einen Augenblick.
Jawohl, Sir. Es meldet sich wirklich niemand. Tut mir leid, Sir.
Was gibt's, Desmond?
Die Herren möchten Mr. Ferguson sprechen, Herr Direktor.
Die Fergusons haben etwa vor einer Stunde das Hotel verlassen.
Das Hotel verlassen?
Ja.
Haben Sie Ihr Gepäck mitgenommen?
Selbstverständlich. Sie fliegen nach New York mit dem 6 Uhr Flugzeug.
Ist alles in Ordnung?
Ja.
Denk dran, was ich dir gesagt habe.
Ach, ich wünschte, wir säßen bereits im Flugzeug.
Es dauert nicht mehr lange.
Kann ich bitte Ihre Pässe sehen?
Ja, hier, bitte.
Danke. Wie viel englisches Geld haben Sie bei sich, Mr. Ferguson?
Ungefähr 1 oder 2 Schilling.
Und Sie, Mrs. Ferguson?
Gar nichts.
Danke.
Einen Augenblick, bitte, Mr. Ferguson.
Ja?
Wollen Sie bitte mitkommen? Der Auswanderungsbeamte möchte Sie gern sprechen.
Sicher?
Ich bin gleich wieder da, Helen.
Beeil dich, Robert!
Guten Abend, Mrs. Ferguson.
Oh. Guten Abend, Inspektor.
Sie wissen, weshalb wir hier sind, Mrs. Ferguson. Wir wollen versuchen, unnötiges Aufsehen zu vermeiden.
Was meinen Sie damit?
Sie wissen genau, was ich meine. War schon gut, Sergeant.
Lassen Sie meinen Arm los! Was fällt Ihnen ein, mich festzuhalten?
Seien Sie vernünftig, Mrs. Ferguson. Denken Sie daran, wir können genauso laut sein wie Sie. Doppelt so unangenehm.
Entschuldigen Sie, was wollen Sie denn von mir?
Na, das klingt schon viel vernünftiger, Mrs. Ferguson. In Ordnung, Sergeant. Warten Sie in der Halle.
Danke.
Nanu. Hello, Temple. Sir Graham.
Hallo. Vielen Dank, Herr Inspektor.
Nichts zu danken, Sir.
Na, das ist eine Überraschung. Ich habe bestimmt nicht erwartet, Sie beide auf dem Flugplatz zu treffen.
Wir haben auch nicht erwartet, Sie hier zu finden, Mr. Ferguson.
Was soll das heißen?
Haben Sie nicht heute Morgen Ihre Flugkarte abbestellt?
Allerdings.
Wir dachten, Sie würden noch eine Weile in England bleiben.
Das wollten wir auch, aber sagen Sie mal, Sie sind ja verdammt gut informiert.
Was war los, Ferguson?
Helen änderte plötzlich ihre Meinung und wollte doch nach Hause zurück. Sie wissen ja, wie Frauen sind, ne?
Weshalb haben Sie Ihre Meinung geändert, Ferguson? Etwa, weil Elliot Sie angerufen hat?
Elliot?
Ja.
Weshalb sollte ich wegen Elliot meine Meinung ändern?
Meine Frau hat Elliot heute Morgen auf meine Veranlassung hin angerufen und sich mit ihm für heute Nachmittag verabredet. Elliot hat Ihnen doch sicher von dieser Verabredung erzählt. Und daraufhin haben Sie sich entschlossen, ganz sicher zu gehen und in die Staaten zurückzufliegen.
Sicher zu gehen? Sagen Sie, worauf wollen Sie eigentlich hinaus?
Sie haben eben selbst gesagt, dass wir anscheinend verdammt gut informiert sind. Sie wissen aber gar nicht, wie gut wir informiert sind, Mr. Ferguson.
Wieso?
Sie hatten die Absicht, sich heute Nachmittag mit Mrs. Russell zu treffen. Sie hatten sich um 5 Uhr mit ihr verabredet. Sie wollten Mrs. Russell vorschlagen, ihrer Organisation beizutreten.
Meiner Organisation?
Miss Nelson hat gestanden, Ferguson. Und sie wird immer noch verhört.
Sie sind verrückt. Deiner ist tot.
Sie irren sich. Elliot dachte, sie ist tot, weil das Krankenhaus ihm diese Auskunft gab. Sie können mir aber glauben, sie ist lebendig. Ebenso gesund und munter wie McIntosh.
Was heißt das? Ist das Ganze eine Falle gewesen? Heißt das, McIntosh hat sich nicht erschossen?
Ich glaube, das wird Elliot Ihnen am besten erzählen. Soviel ich gehört habe, war es ein großer Schock für ihn, als er ihn heute Nachmittag sah.
Haben Sie Elliot verhaftet?
Ja. Und Elliot wird reden, Ferguson. Machen Sie sich keine falschen Hoffnungen. Elliot ist nicht nur ein angenehmer Helfershelfer, er ist auch ein großer Schwadronneur.
Elliot kann reden, so viel er will. Er kann sich den Mund fusselig quatschen. Das wäscht ihn nicht rein. Er hat dazugehört. Genauso wie ich und die anderen. Er hat die Verteilung organisiert und Richard Anweisungen gegeben. Er hat Red Harris gesagt, was er tun sollte. Er gab Cleggley den Auftrag, Miss Gulliver aus dem Wege zu schaffen.
Das wissen wir alles schon lange, Ferguson. Sie aber haben die Pläne ausgearbeitet, Sie haben die ganze Sache aufgezogen und die Verträge gemacht. Sie hatten in allem das letzte Wort. Sie sind Jonathan.
Wie lange wissen Sie das schon, Temple?
Eine ganze Weile. Ich war erst nicht ganz sicher, aber als Rudolf Charles starb, sagte er etwas, was meinen Verdacht bestätigte.
Ich verstehe. Hören Sie, Temple. Ich möchte Ihnen etwas sagen. Erstens, meine Frau hat nichts mit der Sache zu tun. In der letzten Zeit hatte sie Verdacht geschöpft und fing an, Fragen zu stellen. Aber glauben Sie mir, sie hat keine Ahnung gehabt.
Und zweitens?
Zweitens, ich bin ein Spieler. Ich war mein ganzes Leben lang ein Spieler. Ich weiß, wann ich verloren habe. Und ich weiß genau, wann ich den letzten Trumpf ausspielen muss. Aber bilden Sie sich nur nicht ein, dass Sie gewinnen. Glauben Sie nur nicht, dass Sie jetzt mit Robert Ferguson tun und lassen können, was Sie wollen. Ich kann Ihnen nämlich jetzt schon sagen, dass...
Was haben Sie, Ferguson? Ferguson, was ist los?
Wieder das Herz?
Ja, manchmal will es nicht so recht. Erinnern Sie sich noch, Temple, an den Abend vor dem Hotel? Damals hatte ich auch einen solchen Anfall.
Setzen Sie sich, Ferguson.
Danke. Danke, es geht gleich wieder. Vorüber. Oh. Die Anfälle dauern meistens nicht lange. Temple.
Ja?
Meine Frau hat in ihrer Handtasche ein paar Tabletten für mich. Könnten Sie sie vielleicht für mich holen?
Natürlich, Ferguson. Da drüben steht ein Ruhebett, Ferguson. Legen Sie sich einen Augenblick hin.
Nein, nein. Sitzen tut mir besser. Mein Gott, mein Gott. Das ist aber einer der schlimmsten Anfälle. Sir Graham.
Ja?
Geben Sie mir einen Schluck Wasser.
Augenblick.
Danke. Ja, danke. Es geht schon.
Fühlen Sie sich besser?
Ja, es lässt ein wenig nach. Oh, mein Gott, mein Gott.
Haben Sie die Tablette, Temple?
Ja.
Hier, Ferguson.
Danke, danke. Danke vielmals.
Geht es Ihnen jetzt besser?
Jetzt dauert es nicht mehr lange. Hat meine Frau noch etwas gesagt, Temple?
Nein, sie hat mir nur die Tablette gegeben.
Wie geht es ihr?
Es ist alles in Ordnung.
Hilft Ihnen die Tablette?
Sie wird helfen, Sir Graham. Keine Angst, sie wird.
Was meinen Sie damit?
Ich habe Ihnen gesagt, dass ich ein Spieler bin, stimmt's? Und ich spiele meinen letzten Trumpf aus.
Aber wir sind keine Spieler, Ferguson. Wir sind niemals Spieler gewesen. Sie haben eben ein Aspirin geschluckt.
Tasse Kaffee, Sir Graham?
Nein, danke, Steve. Ich muss jetzt wirklich gehen.
Ach, Unsinn. Es ist doch noch so früh. Wie ist es denn mit dir, Paul? Willst du Kaffee oder nicht?
Nein, danke, Liebling. Ich muss sagen, also ich bin hundemüde.
Das hilft dir gar nichts, Liebling. Du bist uns noch ein paar Erklärungen schuldig.
Ja, für Erklärungen?
Ja, zum Beispiel ist es mir immer noch unverständlich, weshalb McIntosh angeblich...
Ach, McIntosh. McIntosh ist ein verdammt anständiger Kerl, nicht wahr, Sir Graham?
Ja, das kann man wohl sagen.
Gut. Aber weshalb hat er uns vorgemacht, er wäre Jonathan?
Ja, das war meine Idee, Steve. Und da es zum gewünschten Erfolg geführt hat, stecke ich auch das Lob dafür an. Ja, die ganze Komödie sollte nur dazu dienen, Ferguson das Gefühl absoluter Sicherheit zu geben. Ich hatte McIntosh den Vorschlag gemacht, kurz bevor ich nach Oxford fuhr, und er war damit einverstanden, uns zu helfen. Und dasselbe machten wir mehr oder weniger mit Miss Nelson.
Wieso?
Als Elliot das Krankenhaus anrief, sagte man ihm doch, Dinah wäre in den frühen Morgenstunden gestorben.
Ja.
Am gleichen Vormittag versicherte ihm Temple, dass niemand mehr mit Dinah gesprochen hatte.
Das heißt also, Elliot war ganz sicher, dass Dinah nichts verraten hatte.
Ja. Als Ferguson davon überzeugt war, dass Dinah nichts verraten haben konnte und McIntosh Selbstmord begangen hatte, und dadurch zugab, Jonathan gewesen zu sein.
Da fühlte er sich sicher.
Ja, er fühlte sich sehr sicher. Er fühlte sich so sicher, dass er sich entschloss, noch in England zu bleiben und zusammen mit Elliot eine neue Organisation aufzubauen. Ich bat Mrs. Russell, Ferguson anzurufen und sich mit ihm zu verabreden. Ich riet ihr, ihm ziemlich deutlich zu verstehen zu geben, dass es ihr schlecht ginge und dass sie eventuell bereit wäre, in der neuen Organisation mitzumachen. Ferguson war ziemlich besorgt hinsichtlich Mavis Russell. Sie war mit Richard Ferguson eng befreundet gewesen und er wusste nicht, wie weit sie tatsächlich eingeweiht war. Er verabredete sich mit ihr und, naja, anstelle von Mrs. Russell erschienen Sir Graham und ich.
Ja, aber trotzdem ist es mir noch nicht klar, wie diese ganze Sache angefangen hat.
Doch ganz einfach. Du weißt, dass Ferguson alias Jonathan gestohlene Autos verschob.
Ja.
Das war ein recht umfangreiches Geschäft und er beschäftigte eine ganze Anzahl Leute, einschließlich Harris, Rudolf Charles, Mrs. Gulliver, Richard Ferguson und so weiter. Seine rechte Hand aber, oder besser, sein Stellvertreter, war Mark Elliot. Vor ein paar Monaten hatte sich nun ein gewisser Dumas mit Ferguson in Verbindung gesetzt. Dumas machte genau dasselbe wie Ferguson.
Er schob auch mit gestohlenen Autos.
Ja, nur ja. Mit dem Unterschied, dass er es auf dem Kontinent macht.
Ach ja, erzählen Sie weiter.
Na schön, also Dumas kam plötzlich auf den Gedanken, sich mit der Jonathan-Organisation zusammenzutun. Er schrieb an Ferguson ein paar Zeilen und machte ihm ein Geschenk. Und zwar schenkte er ihm den Siegelring.
Den Siegelring?
Ja, Dumas war nicht dumm. Er machte Ferguson klar, dass er kein Risiko eingehen würde. Sollten sie sich persönlich treffen, musste entweder Ferguson oder der von ihm geschickte Vertreter als Erkennungszeichen den Ring tragen. Ausgerechnet zu dieser Zeit wurde der Boden ein bisschen heiß und das vorgesehene Treffen wurde verschoben. Ferguson gab Richard den Ring, ohne ihm jedoch seine Bedeutung zu verraten. Er wollte damit so lange warten, bis Richard und nicht Mark Elliot sein Stellvertreter war. Aber wie du weißt, gab Richard den Ring dann wiederum Mavis Russell.
Als Ferguson in England ankam und entdeckte, dass sein Sohn anscheinend umgebracht und der Ring verschwunden war, war er überzeugt, Elliot hätte doppeltes Spiel getrieben.
Ach, er glaubte, Elliot hätte Richard ermordet und den Ring gestohlen.
Ja, In Wirklichkeit hatte der junge Ferguson sich jedoch entschlossen, in Zukunft nicht mehr mitzumachen. Richard rief seinen Vater an und erklärte ihm, was passiert war. Ferguson war außer sich. Er verlangte von ihm unter allen Umständen den Ring zurück.
Und Ferguson war sehr besorgt wegen des Anrufes. Um sich selbst zu decken, setzte er sich mit mir in Verbindung und sagte, Richard hätte ihn angerufen und mit ihm vereinbart, sich in Lewisham zu treffen. Er wusste natürlich genau, dass Red Harris in Lewisham wohnte und dass man ihn inzwischen zum Schweigen gebracht hatte.
Du, hat Richard Ferguson denn überhaupt Mark Elliot erpresst, Paul?
Nein, natürlich nicht. Elliot erfand die Erpressergeschichte, um seine Bekanntschaft mit Richard Ferguson zu erklären.
Schließlich gelang es Elliot, Jonathan davon zu überzeugen, dass er absolut nichts mit dem verschwundenen Ring zu tun hatte, und er versprach, wenn Ferguson und seine Frau ihn hinsichtlich der Erpressergeschichte unterstützen würden, würde er alles tun, um den Ring zu bekommen. Und er hat ihn bekommen, indem er ihn ihrem Mann aus der Tasche zog. Und zwar an dem Abend, als sie im Treffpunkt waren.
Aber Sir Graham, er hat ihn doch am nächsten Morgen zurückgebracht.
Stimmt. Und wissen Sie auch, warum?
Nein.
Weil am Abend vorher Dumas verhaftet worden war.
Ach.
Ja, Robert Ferguson alias Jonathan erkannte plötzlich, dass Elliot gar nicht versucht hatte, ihn zu hintergehen, sondern dass sein eigener Sohn, Richard, der gefährliche Mitwisser war. Elliot überzeugte ihn davon, dass, wenn die Polizei erst einmal Richard gefasst hätte, wäre die Chance 100-1, dass er reden würde.
Und was dann passiert ist, wissen Sie, Justine.
Ja.
Richard glaubte immer noch, dass der Ring wichtig ist und setzte sich mit Temple in Verbindung. Elliot folgte ihnen in seinem Wagen und hatte das Glück, Richard Ferguson zu begegnen. Und
er erschoss ihn. Ich glaube kaum, dass Ferguson wusste, dass Elliot ihn ermorden würde. Aber Elliot ging kein Risiko ein. Er hatte sich entschlossen, jeden zu beseitigen, der eventuell reden könnte. Und dazu gehörten Mrs. Gulliver und Dinah Nelson. Und Charles war die Aufgabe zugefallen, Dinah zu erledigen. Aber zum Glück konnte sie den Spieß umdrehen. Ja, sie handelte in Notwehr. Ich hoffe, Sie denken daran, Sir Graham.
Ja, aber sie steckt bis zum Hals in der Geschichte. Daran kommen wir nicht vorbei.
Zugegeben, Sir Graham. Sie hat eine ganze Menge gewusst, aber sie war niemals aktiv beteiligt.
Du, aber Paul, wenn Dinah Nelson Rudolf Charles erschossen hat, dann muss doch McIntosh die Leiche gesehen haben.
Hat er auch. Als er mit dem Aspirin zurückkam, stand Dinah mit dem Revolver in der Hand vor Charles. Er schaffte den Revolver beiseite und riet Dinah so schnell wie möglich, Oxford zu verlassen. Stattdessen unternahm sie einen zweiten Selbstmordversuch.
Ja, und was ist mit der Karte, die sie erhalten hat?
Du meinst die Karte, die uns McIntosh brachte?
Ja.
Diese Karte hatte Jonathan an Dinah geschickt, weil er genau wusste, dass McIntosh sie der Polizei übergeben würde. Es war genauso eine Irreführung wie die Briefe, die Mrs. Gulliver an Mrs. Ferguson gab.
Jonathan wusste, dass wir die echte Karte hatten. Die Karte, die er zuerst an Richard geschickt hat. Die anderen sollten uns lediglich von der richtigen Spur ablenken.
Ach, und du glaubst, dass McIntosh an dem Abend, als er Dinah zur Bahn brachte, Richard Ferguson tatsächlich gesehen hat?
Ja, ehrlich gesagt, das weiß ich nicht, Steve. Er behauptet es und ich möchte es ihm glauben. Aber wenn er ihn gesehen hat, war es bestimmt ein reiner Zufall.
Ja, und wusste er denn, dass Rudolf Charles auch zu dem Jonathan-Ring gehörte?
Nein. Als wir ihm die Situation klar machten, erzählte er uns die Wahrheit über Charles und versprach, uns zu helfen.
Paul.
Ja, Liebling?
Das noch etwas.
Was denn?
Kurz bevor Rudolf Charles starb, da sagte er,
Ferguson ist der Ring.
Ja, und was hat er damit gemeint?
Du nimmst sicher an, dass sich das auf Richard Ferguson und den Siegelring bezieht.
Ja, aber natürlich, auf wen denn sonst?
Das ist falsch. Den Siegelring hat er überhaupt nicht damit gemeint.
Was?
Es bezog sich auf die Jonathan-Organisation. Und was er uns tatsächlich sagte, ich meine, was er uns hat sagen wollen, war, Ferguson, und zwar Robert Ferguson, ist der Ringführer.
Der Ringführer? Ja. Also auf den Gedanken wäre ich nie gekommen.
Ach nein, ein Tempel kam ja auch erst 24 Stunden später darauf.
Ja, aber immerhin bin ich darauf gekommen, Sir Graham.
Ach. Tja, das wäre also das Ende des Falles Jonathan.
Ja, Fall Nummer 13.
Was, Fall Nummer 13?
Mhm.
Was meinst du damit, Liebling?
Dies ist unser 13. Fall gewesen. Unser 13. gemeinsames Abenteuer. Willst du etwas sagen, dass keiner von euch daran gedacht hat?
Nummer 13.
Er hat recht. 1941 bis 1954.
Kinder, das muss gefeiert werden. Wo ist der Sekt? Her damit.
Oh, Paul, du willst doch nicht etwa jetzt mitten in der Nacht eine Flasche Sekt köpfen.
Warum denn nicht? Ist doch ein Grund zum Feiern. Man muss die Feste feiern, wie sie fallen. 13 Jahre Abenteuer und Verbrechen. Und, Liebling, 13 Jahre glücklich verheiratet.
Das war gar nicht immer so glücklich.
Liebling.
Nein, erinnerst du dich vielleicht noch an die Nacht, in der ich dich in die Badewanne geschubst habe?
Aber Steve, das ist doch schon so lange her. Ihr Glas, Sir Graham.
Danke.
Steve, komm her, mein Liebling. So, und jetzt? Jetzt halte ich die Trinkrede.
Aber Unsinn. Ich bin der Älteste von uns dreien und wenn einer einen Trinkbruch hält, dann bin ich es. Auf das Wohl von Paul Temple und Steve.
Das Wohl von Steve.
Prosit.
Prost. Na, was ist denn jetzt los, Liebling?
Ich glaube, ich fange an zu heulen.
Allmächtiger. Also, Sir Graham, ja, die Frauen sind wirklich außergewöhnlich.
Das war der letzte Teil des Hörspiels Paul Temple und der Fall Jonathan von Francis Darbridge mit der Musik von Hans Jönsson. Es sprachen Paul Temple, René Deltgen, Steve, seine Frau, Annemarie Cordes, Charlie, der Diener, Herbert Henjes, Sir Graham Forbes, Kurt Leek, Inspektor Gerard, Kurt Faber, Robert Ferguson, Franz Schafheitlin, Helen, seine Frau, Lili Tofska. Reggie McIntosh, Peter René Körner. Mavis Russell, Edith Lechtape. Dinah Nelson, Jenny Thelen. Rudolf Charles, Alvin Joachim Meyer. Mark Elliott, Heinz Schimmelpfennig. Ferner wirkten mit Margot Ziegler, Bernd M. Bausch, Hermann Beddich, Fritz Leo Lierz und Robert Neugebauer. Ton und Technik Ludwig Kollarik und Georg W. Bertha. Regieassistenz Leopold Reinecke. Es spielte das Kölner Tanz- und Unterhaltungsorchester unter der Leitung des Komponisten. Die Regie hatte Eduard Herrmann.
Eine Produktion des Nordwestdeutschen Rundfunks von 1954. Wie und wann und wo entstand eigentlich diese berühmte und stilbildende Radioserie, die bis heute so beliebt ist? Paul Temple und der Fall Jonathan war Fall Nummer 13, wie wir gerade eben erfahren durften. Aber ich glaube, Sir Graham hat die Jahreszahlen ein wenig verwechselt. Er hat 1941 bis 54 gesagt, also ein Fall pro Jahr. Ja, fast. 1954 ist der Jonathan-Fall in Köln produziert worden. Doch das britische Original stammte von 1951.
From London we present the Francis Durbridge serial Paul Temple and the Jonathan Mystery.
Also müssen wir 3 Jahre zurückrechnen. Tatsächlich ist der allererste Paul Temple Krimi 1938 gelaufen. Natürlich bei BBC Radio, natürlich von Francis Durbridge. Und so klang er.
This is the Midland Program. Tonight we present episode 6,
on the serial thriller Send for Paul Temple by Francis Durbridge.
Eine absolute Rarität. Der Schauspieler Hugh Morton spielte den Londoner Hobbydetektiv, der hier erstmals vorgestellt wurde. Send for Paul Temple lief im April und Mai 38 in 8 Fortsetzungsepisoden. Doch nur eine davon existiert noch.
Episode 6.
Genau, nur Folge 6. Alle anderen sind verschollen. Hörspiele aus dieser Zeit sind fast alle nicht mehr da. Die Technik war noch nicht so weit. Die meisten Radioübertragungen der 20er und 30er waren live. Nur wenige Aufnahmen wurden überhaupt konserviert. Doch Jahrzehnte später kam es zu einer Überraschung. 2009 machte sich die BBC auf eine groß angelegte Suche nach verschollenen Sendungen der Radio-Frühzeit. Und tatsächlich wurde Send for Paul Temple doch noch gefunden, und zwar in Kanada.
Hello? Yes, Paul Temple speaking.
Die Geschichte ist wirklich unfassbar. Im Frühling 1940 hatte der kanadische Radiosender CBC eine alternative Version von Send for Paul Temple aufgenommen, auch in 8 Teilen, mit eigener Dramaturgie, aber nicht mit Hugh Morton, sondern anderen Schauspielerinnen und Schauspielern. Und diese Version hatte man tatsächlich vollständig auf historischen Schallplatten gespeichert. Und so klangen sie auch.
Naturally, I received a great deal of publicity over the affair, and the police, I regret to say, were made to look rather foolish.
But you must have taken an interest in.
Das ist das Original von 1940. Zuerst knistert es nur ein wenig, doch dann wird's anstrengend.
Charlie Chernoff.
Don't be silly, Diana. Regret to say.
Chernoff.
Mr. Temple is far too weak. As a matter of fact.
Ja, so klingt es, wenn die Nadel hüpft. In dieser unhörbaren Qualität fand man diese uralte Krimi-Aufnahme. Und da die Platten schlecht gelagert waren, musste man retten, was zu retten war. Nach langwierigem Digitalisieren und akustischem Großreinemachen klang das Stück schließlich so.
Naturally, I received a great deal of publicity over the affair, and the police, I regret to say, were made to look rather foolish.
But you must have taken an interest in the case from the very beginning. I mean, you just didn't sort of trot along and make a lot of Charlie Chan observations.
Don't be silly, Diana. Mr. Temple is far too modest.
Ja, ich kann es nicht anders sagen. Ich finde das total verblüffend.
You are Paul Temple, aren't you?
Yes.
I tried to see you yesterday, but your man said you were out.
Well, what is it you wanted to see me about?
Und so erfahren wir, wie Paul und seine spätere Frau Steve sich erstmals begegneten.
Mr. Temple, do you believe me?
Yes.
Das ist sie tatsächlich. Zunächst ist Steve nämlich eine Klientin, deren Bruder ermordet wurde. Deshalb wendet sie sich an Paul. Und wir erfahren auch ihren wirklichen Namen.
My real name is Harvey, Louise Harvey. I chose the name of Steve Trent partly for professional reasons.
Louise Harvey ist Steve Trent, die spätere Steve Temple. Denn Louise arbeitete bei der Zeitung und vor 100 Jahren war das noch Männersache. Daher das Pseudonym.
After months of investigation, they discovered that the leader of the organization was a man who called himself the Knave of Diamonds.
Miss Harvey erzählt Paul bei ihrer ersten Begegnung von einem mysteriösen Unbekannten, der sich the Knave of Diamonds nennt, der Karo Bube wie im Kartenspiel.
Who is the Knave? Who is the Knave?
Who is the Knave? Und sie ahnen schon, dass der Knave of Diamonds wieder ein Deckname ist, so wie Jonathan.
Of course, we could get married.
Yes, I suppose so. There would be some difficulty. Are you proposing?
What do you think, Mr. Temple? What do you think?
Am Ende von Send for Paul Temple schlägt Louise, also Steve, Paul vor, zu heiraten. Und in den kommenden Fällen ermitteln sie endlich gemeinsam.
Tonight we present Radio's most popular detective, Paul Temple. A new serial play, specially written for broadcasting by Francis Durbridge.
1942. Das ist die älteste komplett erhaltene Hörspielserie. Paul Temple intervenes, wieder aus England. Und die Ansager betonen, dass Francis Durbridge diesen 8-teiligen Krimi nur fürs Radio geschrieben hat. Und das war ja das Besondere. Es gab zu dieser Zeit keine Romane und Filme, die kamen später. Nein, Durbridge schrieb zuerst und ursächlich für den Hörfunk. Am Ende jeder Folge raunt die Stimme wieder.
Who is the Marquis?
Who is the Marquis? Wer ist the Marquis? So nennt sich der Drahtzieher dieses Falls. Francis Durbridge schrieb bis 1968 tatsächlich 20 mehrteilige Paul-Temple-Serien für die BBC. Und eben dort gingen die meisten Originalhörspiele verloren, noch mehr als in Deutschland verloren wurden. Um die vielen Krimis zu sortieren, empfiehlt es sich, noch einmal in eine deutsche Version reinzuhören, in das Ende von Paul Temple und der Fall Van Dyck. Hier sitzen Paul, Steve und Sir Graham in einem Ruderboot und chillen.
Weiß der Teufel, wir hatten ein paar ganz schöne Erlebnisse, seit wir uns zum ersten Mal getroffen haben.
Was oh ja. Ja, der Fall Knave.
Stopp. Der Fall Knave, den nennt Paul als Ersten? Ja, das ist der Fall um den eben erwähnten Knave of Diamonds, also der Erstling. Sent for Paul Temple, alles klar. Weiter.
Der Fall Rex.
Stopp. Der Fall Rex ist weder in England noch in Deutschland erhalten. Sent for Paul Temple Again hieß dieser Fall im Original. Streng genommen war es aber schon die fünfte Serie. Sie lief erstmals 1945 bei der BBC und ist die einzige, die Francis Durbridge selbst noch einmal umtaufte und 1967 als 21. und endgültig letzten Hörspielfall präsentierte. Da nannte er seinen Schurken aber nicht mehr Rex, sondern Alex.
Paul Temple und der Fall Alex von Francis Durbridge.
Ja, und dieser Fall Alex war auch bei uns die allerletzte Temple-Hörspielserie. Aber wir wollen zurück zu den frühen Fällen. Wieder ins Ruderboot. Jetzt übernimmt Steve die Aufzählung.
Valentin, Mr. Gregory, Dr. Belasco.
Stopp. Valentin wird hier genannt.
We present a case for Paul Temple, in which Paul Temple hears about Valentine.
Ja, Valentine oder Valentin. Das ist schon Nummer 6 in der Reihenfolge der BBC-Originale. A Case for Paul Temple lief 1946 erstmals. Und Ein Fall für Paul Temple soll 1950 im NWDR produziert worden sein. Es existiert zwar ein Eintrag, aber weder das Hörspiel noch eine Übersetzung noch eine Besetzungsliste. Tja. Erst als sich der Rundfunk nach dem Zweiten Weltkrieg wieder aufbaute, adaptierte man in Köln die Durbridge-Serien. Die erste kam definitiv 1949. Paul Temple und die Affäre Gregory.
Paul Temple and the Gregory Affair. A serial in 10 episodes by Francis Durbridge.
Und diesen Mr. Gregory hat Steve ja eben auch genannt. Die Gregory-Affäre bestand sogar aus 10 Folgen. Und die sind definitiv 1949 im NWDR eingedeutscht worden. Die Besetzungsliste ist erhalten, Teile des Skripts, aber eben wieder nicht das Hörspiel. Und was war mit diesem Dr. Belasco?
Paul Temple and Steve, Episode 1, The Notorious Dr. Belasco.
Fall Nummer 8 in der Reihenfolge der BBC. Paul Temple and Steve heißt dieser Fall einfach von 1947.
Have you ever heard of a man called Dr. Belasco?
You mean the notorious Dr. Belasco?
Yes.
Ja, lassen Sie sich von diesem Retro-Sound nicht täuschen. Diese Ausschnitte hier stammen alle aus diesem Jahrhundert. Es sind die BBC-Remakes der frühen Paul-Temple-Stücke. Und sie sollten nur so klingen, als wären sie in den 40ern produziert worden und noch existent.
That was the first episode of the Francis Durbridge serial, Paul Temple and the Sullivan Mystery.
Auch der Fall Sullivan von 1947 ist verschwunden. Hier ist die Wiederaufnahme von 2006. Und übrigens, diese Musik wurde ab dem Sullivan-Krimi die britische Paul-Temple-Erkennungsmelodie. Bis zum Schluss. Die Temples waren so bekannt und beliebt, dass in England sogar 4 Paul-Temple-Kinofilme gedreht wurden. 1946 kam Sent for Paul Temple, der Erstling. Der Film bündelt die Handlung des 38er-Hörspiels auf 80 Minuten. Im vierten und letzten Temple-Film von 1952 war sogar der junge Christopher Lee in einer Nebenrolle zu sehen. Er hieß Paul Temple Returns und auf Deutsch, Achtung, Paul Temple und der Fall Marquis, also die Kinoversion von Paul Temple Intervenes. Diese Filme gelangten erst Mitte der 2010er Jahre nach Deutschland und es wurde extra eine herrlich knistrige, der Originalqualität angepasste Mono-Synchronisation gemacht. Doch noch einmal zurück ins Ruderboot.
Curzon, Madison und Van Dyck.
Genau, jetzt gelangen Sir Graham und Paul zu den Fällen, die auch in Deutschland produziert wurden. Die älteste Temple-Serie, die existiert, stammt von 1951.
Und jetzt der Fall Curzon.
Der Fall Curzon?
Und sie hieß tatsächlich Paul Temple und der Fall Curzon. René Deltken und Kurt Leek sind schon dabei. Nur die Steve wird diesmal von Elisabeth Scherer gesprochen. Die markante Annemarie Cordes hört man erstmals im Fall Van Dyck und dem uns gut bekannten Fall Jonathan wieder. Im Fall Madison, der danach kam, ist dann plötzlich einmal Ursula Langrock besetzt. Cordes kam danach wieder zurück im Fall Gilbert.
Paul, Do you know what I think?
No.
I think Reggie McIntosh was lying last night. I don't think he did see Richard Ferguson.
Well, if he didn't see him, what on earth was the point of saying that he did?
Oh, I don't know, darling.
Die meisten Paul-Temple-Originale der 40er aus England sind verschwunden. Sie wurden schon Ende der 50er neu aufgenommen. Doch auch die Remakes der Madison-Gilbert- und Van Dyke-Mysteries sind verschollen. Das hier ist Paul Temple und der Fall Jonathan im Original. 1951 lief das Stück erstmals, doch auch diese Version ist verschwunden. Das hier ist das Remake von 1963.
Who was it, Paul?
It was Ferguson. He's heard from Richard.
He has?
Tell Charlie to get the car, darling.
Why? What's happening?
I'm afraid we've got a date after all, Steve.
Hier hörte man die Stimmen von Marjorie Westbury und Peter Cook.
The part of Paul Temple was played by Peter Cook and Steve by Marjorie Westbury.
Westbury und Cook waren in England so beliebt und bekannt wie Annemarie Cordes und René Deltken hierzulande. Hier sind sie nochmal.
Na, 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 der hat's aber eilig.
Ein Sportwagen.
Ja, ich seh's im Spiegel. Sicher so einer mit Kompressor.
Der will vorbei, mein Schatz.
Das tut mir leid, ich kann nicht weiter auf die Seite.
Paul!
Was denn los?
Jetzt versucht er vorbeizufahren.
Der blöde Hund, hier geht's doch nicht mit der Eisenbahnbrücke da vorne.
Rüber, Paul!
Aber ich kann doch nicht.
Pass doch auf den Pfeiler auf, Paul.
Vorsicht!
Brems!
Halt dich fest! Achtung!
Tja, so etwas passiert den Temples ja regelmäßig. Und nun hören Sie doch mal hierzu.
Steve? Da kann ich mal müde. Frau Götze, pass mal.
Warte.
Han prøver å passere deg.
Kan jeg ikke passere oss her på broen?
Press deg inn på broen, Steve. Press deg inn.
Jeg kan ikke, kjære deg. Det ikke plass. Der...
Gud i himmel. Han gjør det med vilje. Han presser oss over. Hold igjen, Steve.
Jeg kan ikke rikke den.
Hold igjen. La meg ikke tvinge deg over. Steve!
Jeg kan ikke holde den. Jeg kan ikke holde den.
Gode Gud.
Paul, vi faller. Vi faller ut for broen. Ah!
Das war norwegisch. Tatsächlich wurden die Durbridge-Krimis auch in anderen Ländern nachproduziert. In Norwegen, Italien und Israel. In den Niederlanden nannten die Macher ihrer Version den Radiodetektiv sogar Paul Flanderen.
Hello?
Mrs. Temple?
Ja.
Für Annemarie Cordes wurde Steve Temple nicht nur ihre bekannteste, sondern auch einzige Radiofigur. Man hörte sie sonst nirgends. 1948 soll sie in einem Stück des Bayerischen Rundfunks aufgetreten sein, doch das ist verschollen. Insgesamt sind stolze 11 Paul-Temple-Radioserien aus dem WDR erhalten und damit unglaubliche 86 Einzelfolgen. Neben Deltken und Cordes hörte man einerseits Dauergäste wie Peter-René Körner, Lilli Tofska, Heinz Schimmelpfennig, Magda Hennings und Friedrich W. Bauschulte, andererseits Gaststars wie diesen hier.
Mr. Temple?
Ja.
Wie reizend, dass Sie sofort gekommen sind. Bitte treten Sie ein.
Danke.
Dieser Schauspieler war in den frühen 50er Jahren längst ein Publikumsliebling.
Sie wissen nicht zufällig, wer dieser Mann war?
Der ermordet worden ist?
Ja.
Nein, nein, leider nicht.
Nein?
Genau, so. Das ist Gustav Knut. Der spielt hier einen windigen Geschäftsmann.
Haben Sie schon mal was von einem Mr. Van Dyke gehört?
Van Dyke, sagen Sie?
Ja.
Warum fragen Sie das?
Paul Temple und der Fall Van Dyke von 1953. Und ist dieser Van Dyke vielleicht der von Gustav Knut gespielte Geschäftsmann?
Tut mir leid, mein Lieber. Ich kann Ihnen da nicht helfen. Ich habe den Namen Van Dyke nie gehört.
Tja, das müssen wir ihm wohl glauben. Ein weiterer interessanter Gast kam 1959.
Aber mit der Polizei kann man ja nicht reden. Ich bin gestern Abend bei Inspektor Vosper gewesen, aber der hatte nichts Besseres zu tun, als mir lauter dumme Fragen zu stellen. Über jemanden, den ich gar nicht kenne. Einen Mr. Spencer.
Mr. Spencer?
Ja.
Das ist Pinkas Braun in Paul Temple und der Fall Spencer.
Dieser Spencer soll Mary eine Schallplatte geschickt haben und die Polizei hat dafür keine Erklärung.
Ja, eine Schallplatte steht hier im Zentrum des achteiligen Spencer-Falls, so wie es der Ring im Jonathan-Abenteuer war. 1961 machte Paul Temple eine Pause. Der Stammregisseur der deutschen Folgen Eduard Herrmann starb. Erst 1966 kommt eine weitere Serie aus den WDR-Studios. Paul Temple und der Fall Genf. Zu Gast hier Paul Klinger.
Und deswegen wollte ich Sie auch gerne sprechen, Mr. Temple.
Wieso?
Sie müssen verzeihen, dass ich vorhin so zu Ihnen hinübergestarrt habe. Aber ich war ganz verblüfft, Sie plötzlich zu sehen.
Wir haben ja schon öfter gegessen, Mr. Lonsdale.
Nein, so habe ich es nicht gemeint. Aber es war so ein seltsamer Zufall. Heute Vormittag hatte ich nämlich schon zweimal den Hörer in der Hand, um Sie anzurufen. Und habe es dann im letzten Moment doch gelassen.
Und eben dieser Paul Klinger übernahm René Deltkens Rolle ein Jahr später. 1967 läuft der schon angesprochene Fall Alex mit Klinger als Tempel.
Na, mein Schatz, du bist ja so vergnügt.
Mhm.
Macht das der neue Hut?
Sag mir lieber, was wollte eigentlich Sir Graham?
Ach, der kam ganz zufällig vorbei. Der wollte nur mal wieder reinschauen, weiter nichts.
So.
Und eben dieser Fall Alex war der letzte aus dem WDR.
Paul, hast du die Abendzeitung schon gesehen?
Nein, noch nicht. Warum? Scotland Yard holt Paul Temple zu Hilfe.
Na? Ja,
mein liebes Kind, das kennst du doch jetzt allmählich. Du liebe Zeit.
Paul, willst du behaupten, Sir Graham hat nicht mit dir über diese Alex-Geschichte gesprochen?
Ja, doch, natürlich, natürlich. Aber ja, unter anderem. Hm. Aber
als Mrs. Temple war hier einmalig Margot Leonard zu hören.
Paul?
Ja, mein Schatz.
Wer ist Alex?
Wer Alex ist?
Ja.
Das weißt du noch nicht.
Und trotzdem spielte Margot Leonard die Steve Temple nicht nur in diesem achteiligen Durbridge-Abschlusskrimi. Margot Leonard war in den 60ern längst eine vielfach eingesetzte Synchronschauspielerin. Und so hörte man sie auch, ja, als eine andere Steve.
Paul, wir müssen unbedingt die Sherwoods anrufen und ihnen Bescheid sagen.
Wenn du noch lange da drin sitzt, frierst du an. Komm.
Ja.
Na komm, Stiefelchen. Mal sehen, ob in der Bruchbude ein Zimmer frei ist.
Ja, das sind Margot Leonard als Steve und Gerd Günther Hoffmann als Paul. 1969 kam in England nämlich überraschend noch eine Paul-Temple-Fernsehserie. 1972 lief sie auch im ZDF.
Die mysteriöse Dame ist wieder in voller Aktion. Hm? Die ist vorhin so komisch auf dem Gang rumgegeistert.
Ich werde hier auch gleich rumgeistern, wenn ich nichts zu trinken kriege. Was willst du denn, Stiefelchen?
Trockenen Sherry, wenn Sie einen haben. Sie.
Tatsächlich wurde Steve in der Synchronfassung die ganze Zeit Stiefelchen genannt. Warum nur? Margot Leonard und Gerd Günther Hoffmann sprachen wenige Jahre vorher das Duo Diana Rick und Patrick McNee in Mit Schirm, Charme und Melone. Und man muss festhalten, dass Emma Peel und John Steed die größeren Fernsehikonen der Swinging 60s aus England wurden. Durbridge hatte seine Figuren Steve und Paul zwar freigegeben, aber die Fernsehtempels hatten kaum etwas mit den Radiocharakteren gemein. Auch Butler Charlie und Sir Graham Forbes tauchten nie auf. Die BBC löschte einen Großteil der Folgen. In Deutschland stieg das ZDF mit ein, aber es half nichts. Die TV-Serie ist in Vergessenheit geraten.
Ich weiß nicht, ob Mr. Temple dasselbe denkt wie ich, aber ich fürchte, Richard versteckt sich nicht nur vor der Polizei.
Aber vor wem denn sonst?
Vielleicht vor Jonathan.
Die Tempel-Radioserie aus Köln blieb der Meilenstein. Franz Schaaf-Heidlin, der hier der Robert Ferguson war, spielte noch zweimal in Paul Temple mit. Offenbar schon 1949 im verschollenen Erstling Paul Temple und die Affäre Gregory und in Paul Temple und der Fall Genf. Das war aber die alternative Version des Saarländischen Rundfunks, ebenfalls 1966 aufgenommen. Und auch Paul Temple und der Fall Conrad gibt es zweimal. Neben der erhaltenen Kölner Version von 1961 wurde schon zwei Jahre vorher eine im Bayerischen Rundfunk produziert, denn die Geschichte spielte in Bayern.
Sir Graham erwähnte, dass Sie sich für den Fall Westfield interessieren.
Ja, schon immer. Und seit diesem Tag auf dem Golfplatz mehr denn je.
Sir Graham hat Ihnen also von MacCready erzählt.
Ja, und das Hörspiellabel PDAX nahm sich 2022 Paul Temple und der Fall Westfield und Paul Temple und der Fall McRoy vor. Die basierten auf Durbridge's Paul Temple and Steve Again von 1953 und Mr. and Mrs. Paul Temple von 1947. Diese übrigens ganz kurzen Radiofälle hat die BBC natürlich ebenfalls verloren und bislang nicht neu aufgelegt. Aber wer weiß, vielleicht kommen ja eines schönen Tages noch neue alte Paul-Temple-Hörspiele.
Bist du optimistisch?
Du weißt, ich bin der geborene Optimist.
Und damit sind wir am Ende unseres vierteiligen Paul-Temple-Specials. Eine kleine Überraschung habe ich noch. Wir hören uns kommenden Donnerstag wieder. Und wenn Sie Lust auf weitere Hörspielklassiker haben, dann suchen Sie mal nebenan bei ARD Sounds in den Krimi-Podcasts Auf der Spur, Knallhart oder Schlechte Gesellschaft. Und zum Schluss möchten wir mal nicht mit unserer üblichen Musik schließen, sondern mit dem Paul-Temple-Thema der BBC. Diese Melodie habe ich vorhin schon angespielt. Sie heißt Coronation Scott von Vivian Ellis, ein Klassiker, der nach Eisenbahn klingt. Diesmal in einer neuen, wunderschönen Orchesterfassung fürs Herz. Mein Name ist Bastian Pastewka. Danke fürs Zuhören. Tschüss.